Jetzt reicht es. Was hast du gesehen?
Ich habe gesehen, wie Corgenson den Jürger von hinten umgekloppt hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt.
Ich glaube dir nicht.
Und wenn schon, was willst du dagegen tun?
Im Podcast kann man dich zum Reden bringen.
Was meinst du damit?
Nun, wir haben Möglichkeiten, die Wahrheit zu erfahren.
Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Gothic und Piranha Bytes Podcast. Wir sprechen uns noch. Heute wieder mit dabei der ehrenwerte Jurga.
Vielen Dank. Und natürlich auch wieder der renommierte Muskelberg, Dr. Gothic und Frauenheld Corgenson.
Ich weiß nicht, womit ich diesen Titel verdient habe, aber wir sind heute auch nicht alleine. Uns beehrt noch der auch sehr ehrenwerte Merlin. Hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, Merlin.
Ja. Yeah.
Du bist mal wieder da, du warst schon mal da.
Ja. Yeah.
Wie geht es dir? Und hast du schon die Neuigkeiten zu Elex 2 mitbekommen?
Ja.
um jetzt mal das Eis zu brechen.
Ja, die habe ich schon mitbekommen. Also ich habe den Trailer gesehen, ich habe auch schon ein bisschen so Artikel und so weiter durchgelesen, im Forum ein bisschen überflogen. Ich habe jetzt noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt, aber auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass der zweite Teil kommt.
Und bis dahin, ja.
Entschuldigung, da fällt mir gerade eine Story ein. Merlin, erinnerst du dich noch 2015 an den Treff in Köln auf den Rheinwiesen bei Piranha Bytes, wo wir uns noch abgeklatscht haben?
Ja. Yeah.
Ich weiß noch das Video, was du danach hochgeladen hast, dass du dich eigentlich versuchen, also ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich meine, du hast da gesagt, du wolltest dich nicht so hypen lassen von Elex, aber irgendwie hat es Piranha Bytes doch geschafft, dich zu hypen. Hast du bis jetzt dasselbe Gefühl für Elex 2 entwickelt?
Ich kann mich ehrlich gesagt an das Gefühl, was ich bei dieser Aussage hatte und auch an die Aussage selber nicht mehr erinnern, deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Also so richtig, wow, ja Mann, geil, nee, es kam jetzt auch nicht mega überraschend, weil ich denke, es war so ziemlich jedem klar, dass sie an Elex 2 arbeiten, aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass sie die Reihe fortsetzen und dass sie auch ja so eine Continuity reinbringen, so was Gothic 1 und 2 nämlich so toll macht, meiner Meinung nach, es hat dieselbe Grafik-Engine, NPCs sehen genau gleich aus, nicht wie in Gothic 3 oder Risen 2, wo dann dieselben Leute komplett anders aussehen, andere Sprecher hatten und so weiter, sondern es sieht alles gleich aus, der Grafikstil ist derselbe, die Engine ist dieselbe und das ist dann quasi wie von Gothic 1 zu Gothic 2 und dass Elex jetzt auch diesen selben Übergang von Teil 1 zu 2 hat, das finde ich schon mal richtig cool, weil das macht einfach auch eine Serie besser.
Ja, ich glaube, da sind wir bei dir. Ich glaube, das gefällt auch sehr vielen, dass die wirklich jetzt so die Brücke schlagen, dieses genau wie damals von Gothic 1 auf Gothic 2 kommt jetzt Elex 1 auf Elex 2. Das ist halt echt cool. Da sind wir auch alle gespannt, weil es hieß ja auch, dass man alte Gebiete halt wieder bereisen kann und dann sehen kann, wie sie sich eventuell verändert haben, weil es gibt wohl auch einen Zeitsprung, der stattfindet, um diese Geschehnisse von halt Elex 1 ein bisschen Revue passieren zu lassen und dann tritt man halt ein in Elex 2 und es ist ein bisschen Zeit vergangen und man findet sich in der Welt wieder zurecht und da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, das ist ja dann wie in Gothic 2 mit Minental, wo man quasi einen Teil vom ersten, in die Welt vom ersten Teil wieder reinkommt, nur sie hat es ein bisschen verändert und deswegen, es sind so richtig viele Zeichen, die so in die Richtung deuten, dass es ähnlich wie das Verhältnis von Gothic 1 und 2 zueinander auch das Verhältnis von Elex 1 und 2 zueinander werden wird und ja, das finde ich eine coole Sache.
Zumal aber, also bei Gothic 1 und Gothic 2 war es so, da ist ja die Spielwelt im Vergleich drastisch gewachsen. Also bei Gothic 2 haben wir eine sehr viel größere Spielwelt, gerade mit dem Addon noch dazu, im Vergleich zu Gothic 1. Das soll jetzt bei Elex aber, so wie ich das rausgehört habe, nicht so sein. Also man möchte sich halt schon auf das vorhandene Material, auf die vorhandene Fläche, die man hat, wieder konzentrieren, um ohne jetzt irgendwie größer zu werden, was ich persönlich zum Beispiel sehr cool finde, weil man hat zumindest in den Videos von Piranha Becken TV wohl rausgehört, dass man sich schon versuchen möchte, diese Spielwelt, die man hat, sich der anzunehmen und halt dort mehr den Fokus auf mehr Story, mehr Inhalte, mehr Atmosphäre zu setzen. Und da hatten sie mich tatsächlich gecatcht dann mit der Aussage. Und da habe ich dann gesagt, ja, genau, perfekt, genau das ist es, was ich zum Beispiel persönlich gerne mir gewünscht hätte oder mehr wünsche.
Ja, ich meine, die Welt von Elex ist ja auch schon groß genug. Die muss ja auch nicht noch größer. Ja, ja. Von daher bin ich auch, die hätte von mir aus auch wieder ein bisschen kleiner sein können, weil ich finde, gerade bei Elex, das ist ja auch wirklich gut gelungen. Die Welt ist auch voll mit Sachen. Du kannst überall was entdecken, aber es dauert einfach so lange, bis du da komplett durchgehst. Also du kannst ja wirklich 100 Stunden in diesem Spiel verbringen, einfach nur mit Looten, ne, von Gegenständen. Und das ist bei mir dann teilweise schon zu viel des Guten. Da habe ich lieber diese kleinere Spielwelt wie bei Gothic 1, Gothic 2 oder Risen 1. Ne? Das mag ich auch persönlich, deswegen bin ich da bei dir. Wenn die jetzt die Welt, die sie haben, aber schön füllen mit wir Leben, Quests und auch, dass sie dich kapitelabhängig ändert, dann bin ich auch wieder dabei. Dann kann sie auch größer sein, aber man wird halt am Ball auch gehalten und hat nicht nur so viel Erkundung. Das ist zwar schön, aber wenn es zu viel wird, dann fühlt man sich auch ein bisschen verloren in der Welt. So ging es mir halt oft. Bei Elex.
Das finde ich wirklich sehr interessant. Ich habe es jetzt wieder privat angefangen, gerade auch in Vorbereitung auf einen zukünftigen Podcast und spiele da gerade als Kleriker. Und Merlin, ich habe mich da auch deines ersten Elex-Let's Plays da auch so ein bisschen, mir da ein bisschen abgeguckt, von der Spielweise her. Mir ist es jetzt gerade wieder aufgefallen, ich setze mich abends mal 1-2 Stunden hin, so lass nebenher irgendwie einen Podcast laufen oder irgendwie leicht Musik und dann laufe ich einfach nur durch die Spielwelt und guck mir das mal genauer an, guck mir die Winkel genauer an. Und ich habe da gerade unfassbar viel Spaß dran, gar nicht mit den Leuten zu reden oder Quests zu machen, sondern wirklich einfach nur die Welt nochmal zu erkunden und mit den Gegebenheiten irgendwie klarzukommen. Wenn die Munition alle geht, brauche ich eine Alternative, oder wenn mir die Heilmittel ausgeht, brauche ich eine Alternative oder so, und ich versuche möglichst nicht viel zu teleportieren, sondern halt wirklich nur mit dem Jetpack irgendwie zu arbeiten und halt wirklich zu Fuß irgendwie zu gehen. Und das ist eine witzige atmosphärische Herausforderung. Und wie gesagt, also ich persönlich, ne, feier das total ab, wenn man auch viel erkunden kann. Aber klar, ich verstehe ja auch Leute, die sagen, okay, nach 3 Stunden erkunden, ich will jetzt mal auch wieder irgendwie ein bisschen Progress machen. So, das
genau, und der rote Faden fehlt mir einfach so ein bisschen bei Elex. Die Haupthandlung ist irgendwo weiter weg. Dabei haben wir ja gerade diesmal sogar einen Held, der eine Hintergrundgeschichte hat und der eigentlich auch davon getrieben werden sollte. Er wollte herausfinden, ne, wer für seine Exekution am Anfang verantwortlich ist. Ne? Also das will er ja herausfinden, aber du kannst ja mit Zeit lassen bis zum geht nicht mehr. Ne? Also und kannst erstmal durch die Welt gehen und quasi wie du jetzt machen, was du willst. Ne? Merlin, wie siehst du das? Ne?
Ja, also ich glaube, beide Seiten werden letzten Endes hier bedient werden. Einerseits die wie wirklich in Gothic 2 so mega die dichte Welt wollen, Versteck hinter jedem Felsen, bla bla bla. Weil da haben sie ja gesagt, dass sie da jetzt nochmal ordentlich auffüllen werden überall. Und gleichzeitig soll man aber mit dem Jetpack auch richtig rumfliegen können. Also richtig schnell, quasi so wie ein Reittier, nur halt fliegen. Und das finde ich auch richtig cool, weil das habe ich mir am Jetpack in Teil 1 immer gewünscht, dass man richtig, und ich sag mal, jemand, der auf diese ganze Erkunden alles sammeln, der keinen Bock drauf hat, der kann einfach über die Welt segeln und so seinen Spaß haben. Also darum werden wahrscheinlich beide Seiten bedient.
Ja. Da hab ich gleich eine passende Frage, gerade weil wir bei dem Thema sind, von Janis K. Der hat geschrieben, einfache Frage, was denkt ihr, was wird das nie dagewesene Feature bzw. die Funktion sein, die Piranha Bytes in ihrem Video offenbart haben? Sie sagen ja, dass diese Funktion in den anderen Piranha Bytes Spielen bisher nie dagewesen ist. Wie immer, super Podcast und Grüße vom Krautigen. Was denkt ihr dazu?
Ja, es könnte einerseits dem Jetpack fliegen sein, aber wenn es das nicht ist, dann ist es was anderes, was ich nicht weiß, was es ist.
Na, ich denke auch, dass sie, du hast ja schon gesagt, das Jetpack ersetzt eventuell dann ein Reittier oder ein Fahrzeug, ne? Und genau das wird wahrscheinlich das auch sein, weil sie haben ja damals bei Gothic 3 das auch schon einbauen wollen, ein Pferd, und haben das, glaube ich, sogar auch angekündigt, das meinte ja Björn selbst, aber es war dann nie im Spiel. Und wahrscheinlich wird es das sein. Also vielleicht wird es ja neben dem Jetpack auch noch andere Möglichkeiten geben zu reisen, vielleicht ein Motorrad oder ein Auto oder sonst irgendwas, ne? Mal gucken. Oder auch ein Reittier. Ne? Ich muss aber sagen, die haben zwar gesagt, die hatten keine Reittiere, aber die Funktion, sich in ein Tier zu verwandeln, die gab es ja schon immer bei Gothic.
Ja.
Und das ist ja auch wie ein Reittier. Also ob du jetzt, ich meine, du reitest zwar nicht auf dem Snapper, aber du kannst der Snapper sein, und das ist ja auch dann eine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit, was ja auch sehr cool ist, ne?
Das war mega geil. In Gothic 2 Schattenläufer. Ja, die alten Teile, die gefallen mir einfach am besten.
Ja, ach klar. Ich glaube, wir werden nie, auch jetzt mit Blick auf das Remake, ich glaube, Gothic 1 und 2 wird nie etwas komplett ersetzen können. Das geht einfach nicht.
Nee.
Ich glaube, sind wir, gerade wir von der Community, wir sind da einfach zu tief drin und haben da einfach zu viel, das ist wirklich schon eine Liebe zu dem Spiel. Anders kann man das nicht sagen.
Ja. Es ist auch so eine Nostalgie, die wir ja auch damit verbinden. So,
Ja.
wenn man sich die letzten Jahre jetzt einfach mal anguckt, wo wir jetzt mal jünger waren, wo wir das Spiel entdeckt haben, das ist ja noch eine ganz andere Magie damals gewesen, die, mit der uns das erfasst hat. Zumindest fühlt sich's für mich einfach so an. Und diese Nostalgie, klar, die ist heute ein bisschen verblasst schon, aber es ist ja trotzdem die Erinnerung, die einfach da bleibt. Und ein neues Spiel wird niemals diese alten Erinnerungen ersetzen können. Und deshalb ist das einfach, ja. So wie du es gerade gesagt hast, wird einfach schwierig werden, dass ein neues Produkt kommt und das Dagewesene oder das, was vorhanden ist, einfach zu ersetzen.
Ja, aber auch trotzdem freut man sich auf die. Also, ich freue mich persönlich auch sehr auf Elex 2, ich glaube, ihr auch, und ich freue mich auch aufs Remake auch, ne, weil ich sehr gespannt bin, was sie einfach dort machen werden, wie diese neue Interpretation aussehen wird. Ne? Ja.
Richtig, ja. Ja, danke schön, Janis, für deine Frage diesbezüglich. Wie gesagt, ich denke mal schon, dass wir in Bälde nochmal einen Podcast so bezüglich Elex machen, aber wir warten jetzt noch ein bisschen Material ab, was da jetzt noch kommt. Das letzte Piranha-Becken-TV-Video, finde ich, hat jetzt nicht so
Nee.
viel großartig Input gegeben, wie ich es mir jetzt erhofft hatte. Deshalb,
Ja,
ja.
wir machen bei Zeiten einen Elex-Podcast, genau. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen mit Elex, ne? Und von daher, ja, können wir uns dann nochmal in Ruhe ein Bild machen und dann können wir auch ein bisschen mehr auf die Story-Ereignisse und sowas eingehen. Merlin, hast du vielleicht jetzt noch ein Thema, was Gothic oder Piranha Bytes betrifft? Irgendwas, was du jetzt dir gerade spontan in den Kopf kommt, worüber du reden willst?
Nee, immer wenn man sowas gefragt wird, dann strengt das Gehirn sich an. Was kann ich dazu sagen? Was kann ich dazu
Weil.
sagen? Kann ich natürlich nichts dazu
Ne,
sagen gerade. Nee, leider
ne,
nicht.
ist ja auch kein Problem. Ich dachte nur, vielleicht liegt dir was auf dem Herzen oder was du gerade
Nee,
loswerden
ach
willst.
so, ja, zu dem Nostalgie-Ding fiel mir noch ein. Das Nostalgie spielt schon auch eine Rolle, wenn man zum Beispiel Minental-Musik wieder hört und so, dann kann man gar nicht verhindern, dass man es mit den Emotionen von damals verbindet. Aber meiner Meinung nach ist es schon deutlich mehr als nur Nostalgie, was ja eine positive Verklärung der Vergangenheit ist, sondern es war einfach wirklich gut. Also es gibt so viele Details und Features, so allein die Runen um sich umkreisen zu lassen, bevor man sie wirkt und so. Das ist eins von Hunderten. Und es war einfach wirklich gut. Und schon allein an diese Qualität an sich kann man nicht einfach so rankommen. Also beziehungsweise man könnte es schon, aber da müssten halt die richtigen Leute, die wirklich im Kern wissen, was es ausmacht, an den richtigen Hebeln sitzen. Und ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Und ja, ich glaube einfach, dass die Qualität an sich nicht erreicht wird. Vielleicht was Bugfreiheit und so angeht, wird es wahrscheinlich locker übertroffen. Ist ja nicht so schwierig, da besser zu sein als die alten Teile. Aber sagen wir mal, die Sachen, die gut sind, da denke ich halt, dass es, und die auch nicht nur nostalgische Verklärungen sind, da glaube ich nicht, dass die in allen Belangen erreicht werden.
Ja, da müssen wir uns leider überraschen lassen. Also bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich viel gesehen. Ne? Wir hatten zum Beispiel neulich ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war ja diese Neuinterpretation vom Scavenger.
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Da haben ja auch viele Leute gesagt, ja, das geht in eine Richtung, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe noch eine Umfrage dazu gemacht, damals, als das Bild dann veröffentlicht wurde. Und da haben viele Leute gesagt, ja, das geht in eine richtige Richtung. Aber dieser Scavenger sieht mir schon zu Dino-artig aus. Das ist mir zu wenig
Ja,
vogelmäßig. Und,
genau. Warte mal, ich
und.
google mal kurz, wie der nochmal aussah. Also ich habe grobe Erinnerungen, wenn ich gegoogelt habe, dann kann ich nochmal ein besseres Statement dazu eingeben.
Und das wird halt interessant, wenn man sich generell das Monster-Design anguckt und so. Und wir hatten ja jetzt auch schon zum Beispiel bei Risen gab es ja teilweise auch andere Gestaltungen von alten Tieren, die aus Gothic kennt oder bei Icania. Und da war auch nicht immer alles schlecht. Also da fand ich auch viele Viecher in modernerer Grafik sahen auch gut umgesetzt aus. Wie siehst du das, Kurge?
Ja, auf jeden Fall, aber ich also es sollte ja auch schon sein, gerade um ja natürlich den heutigen Standards auch irgendwo ein bisschen zu entsprechen. Und wenn jetzt, du kannst halt nicht mit dem Asset von vor 20 Jahren kommen und das einfach mit einer neuen Textur belegen,
Ja, ist ja klar, ja.
dann muss ja schon auch ein bisschen mit deiner Technik, mit deiner Engine gehen. Und aber es ist halt immer eine Gratwanderung zwischen, wie hole ich die alte Hardcore-Community ab und wie erreiche ich aber auch neue Leute mit coolen Designs. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die dort im Studio bei THQ da sich lange den Kopf zerbrochen haben oder bei vielen Punkten den Kopf zerbrechen, wie gestalten wir das jetzt? Und dass da auch hunderte Designs irgendwie abgewunken werden und da immer wieder neue Sachen entstehen, so, das ist ja auch ein fließender Arbeitsprozess und ich glaube einfach, dass das. Ja, das Team lernt dann halt auch daraus und ich hoffe auch wirklich, dass sie sich halt wirklich den Input der Community da zu Herzen nehmen und ich glaube, dann können sie eigentlich nicht viel falsch machen.
Ich ja, das bleibt dann abzuwarten. Weil viel falsch machen kann man schon, ja, sag ich mal, erzähl erst mal, Merli.
Ja, red zu Ende, dann gebe ich mein Statement zum Scavenger ab.
Okay, also ich meine, man kann ja, die Sache ist, wie man etwas wahrnimmt, ist ja bei jedem individuell. Also man kann sehr viel falsch machen für den Einzelnen. Ne? Wichtig ist halt nur, wir alle haben irgendwo eine andere Erwartungshaltung. Und ich sag's ja immer wieder, die Gothic-Community ist auch sehr kritisch. Ne? Das erlebt man ja immer wieder. Alleine wenn du eine Gothic-Mod spielst, das ist etwas komplett Freiwilliges, was du nicht spielen musst. Und da kommen ja Leute um die Ecke und sagen, das macht Gothic kaputt. Nein, macht es nicht, weil Gothic ist immer noch da. Und das wird ja auch beim Remake genauso sein. Das ursprüngliche Gothic wird dann auch immer noch da sein. Das ist nicht kaputt, aber wie die Leute es wahrnehmen werden, das wird echt interessant. Und das geht, entweder wird es positiv aufgenommen von der Mehrheit, und da haben wir auch viele neue Spieler, die dann dazukommen und sich vielleicht nachträglich die alten Spiele angucken. Aber ich glaube, sehr viele, die es von der Kindheit gerade erkennen, die werden sehr skeptisch daran gehen. Das habe ich auch immer wieder in Umfragen einfach. Das ist natürlich nicht komplett repräsentativ, aber von meiner Community aus kann ich ja dann schon sagen, okay, wo der Trend hingeht, ne? Und die meisten sind positiv gestimmt, aber es gibt einen sehr hohen prozentualen Anteil, die halt in gar nichts vom Remake halten. Ne? Mhm. Obwohl es ja noch nicht mal da ist oder nicht mal wirklich was zu sehen ist, weil der Playable Teaser, den darf man jetzt auch nicht mehr für voll nehmen. Der ist ja auch größtenteils verworfen, haben sie ja immer wieder gesagt. Ne? Also von daher, ja.
Yeah. Ja, da wollten sie ja wirklich alles neu machen. So, jetzt, Merlin, dein Statement zum Scavenger.
Genau, ich habe jetzt das Bild vom Scavenger gerade vor mir. Also, alles in allem ist schon auf sehr viele Details eingegangen worden. Die haben ja so irgendwie so einen Knochenhelm über dem Oberkopf. Habe ich erst gedacht, was soll das? Aber wenn man sich die Textur von den alten Originalen mal genau anschaut, das haben die auch. Mhm. Das heißt, die haben diese ganzen Details auch. Das finde ich an sich einen coolen Ansatz, dass die auch nicht mehr so grobschlächtig sind wie Snapper, wie damals im Playable Teaser und so. Das finde ich cool. Also, dass auf dieses filigrane, zierlichere, feinere eingegangen wird. Aber ich bin auch der Meinung, es sieht zu sehr aus wie Dino und vor allem, was den Scavenger eigentlich so krass ausgemacht hat, überhaupt was den wirklich im Kern sogar ausgemacht hat, meiner Meinung nach, war der humorvolle Effekt, den der einfach hatte. Durch seine Animation, durch seinen Schrei, diese nervige, krächzende Schrei. Und dann hatte der sowas wahnsinnig Tapsiges durch seine viel zu großen Füße und die total affig aussehenden Körperproportionen. Und das ist hier, finde ich, im Remake, der sieht zu gut aus, wisst ihr, der sieht nicht witzig genug aus. Und dieser Humor, der in dem originalen Design liegt, der sollte, finde ich, im Remake auch drin sein, dass es, also damit in Kombination mit dem originalen Schrei und wenn er dann so seinen Kopf wedelt und so weiter und diesen Schrei abgibt, dass dieser Effekt wieder entsteht, sollte der einfach noch ein bisschen affiger aussehen vom Design her, so wie im Original. Weil dann würde man, denke ich, da auch einen ähnlicheren Effekt wieder erzeugen. Ja, so wäre meine Meinung.
Ja.
Guter Punkt, den habe ich so noch gar nicht bedacht. Also die Scavenger, die kam einem schon immer schwächlich vor, aber ich habe noch nie drüber richtig nachgedacht, dass sie auch humorvoll sein können.
Nee, sie an sich sind nicht humorvoll, aber der Gesamtkontext, in dem man sie wahrnimmt, ist halt humorvoll. Ja. So, man lacht sie halt in den Arsch ab, wenn man sie sieht. Und so ist es immer, man muss sich immer fragen, welche Emotion empfindet der Spieler in dem Moment, wo er irgendwas wahrnimmt, was es auch immer ist, irgendein Design. Und dann kann man danach rational auseinander friemeln, welche einzelnen Elemente bewirken diese Emotionen, aber das sollte nicht der erste. Der rationale Weg sollte nicht der. Hier wurde meiner Meinung nach der Fehler gemacht. Es wurde direkt analytisch herangegangen. Dieses Element, dies, das, aber das ist meiner Meinung nach, ist das der zweite Schritt. Der erste Schritt ist meiner Meinung nach zunächst einmal emotional zu erfassen, wie der Gesamtkontext von irgendwas, was es auch immer ist, und dann zu analysieren, was aber das bewirkt.
Das Interessante ist ja auch, das hat sich ja ergeben. Also ich wette nicht, dass jemand, der vorher den Scavenger designt hat, genau das erreichen wollte, was es dann bei dir letztendlich erreicht. Das glaube ich nicht, beim ursprünglichen Spiel.
Ja, ist ja immer
und
so.
Und deswegen, deswegen ist es jetzt interessant, das Gute ist, sag ich mal, beim Remake, die haben ja etwas, worauf sie sich beziehen können. Und du meinst ja, sie gehen da sehr analytisch dran und das wird dann ein schönes Tier, was es jetzt ist. Es ist schön designt, es sieht gut aus, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist ein anderes Wesen irgendwie. Es hat nicht die gleichen Eigenarten. Aber das ist dann wirklich so interessant. Also ich würde mal gerne den, der damals den Scavenger, den Ur-Scavenger, sag ich mal, designt hat, was der sich dabei gedacht hat, was er eigentlich erreichen wollte und ob er das dann hinbekommen hat oder die Community das ganz anders wahrgenommen
hat. Ich glaube, witzig sollten sie schon immer sein, weil diese krassen diese Proportionen in Kombination mit dem Schrei und so eine das designt man ja nicht zufällig aber, so. Natürlich, das ist genauso. Das ist, ich lass dich gleich zu Wort kommen.
Naja, alles gut.
Aber dass es so wirken würde, klar, man weiß nicht hundertprozentig, wie es rauskommt, aber alles in allem war, glaube ich, schon dieser Ansatz, dass es einfach ein bisschen witzig wirken, die Vögel sein sollen. Der war, glaube ich, schon von Anfang an da. Und das ist nur eine von ganz vielen Nuancen, die man nicht so, wenn man da nicht mit einem abnormalen Feingefühl rangeht, nicht einfach so reproduzieren kann. So, allein schon das, allein wie diese eine Sache nicht so reproduziert wird, dann ist das Remake, hinkt dann schon im Original hinterher, was kein Weltuntergang ist. Ich sage nicht, dass schlimm ist, ich sage nur, dass so ist.
Ja, das stimmt. Ne? Also da gebe ich dir auch recht. Interessant wird es dann halt nachher auch, wie das Gesamtpaket. Ne? Ja. Da kann man halt klar natürlich sagen, der eine Punkt, okay, mir hat das Monster sehr von dem Monster besser gefallen und so. Aber wenn man das Gesamtpaket anguckt, sie haben wirklich eine Chance, das, was Gothic gut gemacht hat, gut wieder zu machen. Und noch besser, gerade bei sowas wie, gerade Logiklücken haben wir oft ja drüber gesprochen. Story, Logiklücken von Gothic. Ne? Oder auch die, sag ich mal, die sehr lineare Handlung ab in Kapitel 3, dass man da mehr Tiefe reingibt und auch mehr vielen Charakteren mehr Tiefgang gibt, da haben sie auch sehr viel Potenzial. Und da freue ich mich drauf. Also da blicke ich dann eher mit Hoffnung zum Remake. Ne?
Ja, könnte schon cool werden.
Ja.
Hoffnung ist alles, was wir haben.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Richtig.
Okay, dann würde ich nochmal umschweifen jetzt zum anderen Thema, zu Zuschauerfragen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Ne?
Dann hat Marco Dörr hat geschrieben, geiler Podcast wie immer. Eine mögliche Frage für den Podcast. Es wird ja für Gothic 3 an einem Story-Projekt mit Kapiteln in der Modding-Szene gearbeitet. Davon abgesehen frage ich mich, was ihr von der Idee haltet, wenn eine Gothic 2-Mod gebaut wird, in der die Geschichte vom zweiten Teil fortgesetzt wird, sprich Gothic 3 in der Gothic 2 Engine. Die Modder leisten unfassbare gute Arbeit und bestimmt wäre das auch ein Mammutprojekt, was kaum zu bewältigen ist, aber der Kerngedanke, Wünsche der Modder und Storylines, die man in Gothic 3 vermisst hätte zu erzählen, lässt mich einfach nicht los. Glückwunsch zur 50. Jo, vielen Dank erstmal, Marco. Und was haltet ihr davon? Gothic 3 quasi in der Gothic 2 Engine?
Sag du erst, Martin.
Bei Anfang. Ach so, okay. Für mich stellt sich halt erstmal die Frage, ist es vom Setting her dann wirklich das Gothic 3 Setting, also dass man auf Mythana spielt, Varant und Nordmar, oder spielt man auf Kurines den dritten Teil quasi? Also nach den Ereignissen von Gothic 2 kommt man nach Kurines zurück und was passiert dann da? Nur wie sich die Frage jetzt für mich rausgelesen hat, war das jetzt nicht so wirklich 100% klar. Aber ich denke mal, er wird es wahrscheinlich schon so gemeint haben, von wegen in Mythana halt. Er hat halt
geschrieben, eine Gothic 2-Mod, in der die Geschichte vom zweiten Teil fortgesetzt wird, also nach
ja,
Gothic
2. Ja. Genau, also das ist das jetzt nicht wirklich klar, welches Gebiet man jetzt nimmt. Also, wenn man jetzt sagt, man würde eine Art Sequel von Gothic 2 quasi produzieren, die nochmal auf Kurines spielt, fände ich cool. Gerade wenn dann so die Ork-Invasion dann dort losgeht oder wenn quasi die Orks aus dem Minental dann über die Insel strömen quasi, da hätte man ja zumindest mal eine grobe Basis, auf der man aufbauen kann. Man hätte eine Antagonistenfraktion, man hätte eine Fraktion, der man sich halt anschließen könnte, also die Menschen, also Söldner, die übrigen Söldner, das Kloster und die Stadt würden sich quasi irgendwie zusammenschließen und diese Bedrohung dann irgendwie versuchen abzuwenden. Das erinnert mich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen an den Elex 2 Trailer, der ja auch ähnlich war. Da müssen sich ja auch die Fraktionen der Welt irgendwie zusammenschließen, zumindest wurde es halt so, habe ich so verstanden, um die neue Bedrohung, die ja jetzt eindringt, abzuwehren. Also das könnte ich mir in gewisser Weise schon irgendwie auch in Jakenda vorstellen, im Miental vorstellen und natürlich auf der ganzen Insel halt auch vorstellen.
Ja, Merlin, wie siehst du das?
Ja, also um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass es mich nicht wirklich juckt, weil es gibt die Teile, die es gibt und wenn jemand das alles nochmal cooler nachbauen will, dann viel Spaß, aber ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, dass es jemand tut.
Ja. Also ich gehe da so ran, dass ich sage, ich würde spielen. Ne? Also ich würde es gerne, ich würde auch gerne einfach Gothic 3 in der Gothic 2 Engine, wenn es das geben würde, würde ich spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist sehr gering. Und dass sich jemand die ganze Arbeit macht, aber spielen würde ich, ne? Ich könnte mir das cool vorstellen. Gerade auch Mythana in der Gothic 2 Engine zu sehen einfach. Ne, so schön mit Renderer und den Texturen und so. Weil ich meine, gerade Gothic 2 in einem hochgemoddeten Status mit hochauflösendem Texturpaket. Ich meine, das kommt sehr nah an schon einer Gothic 3 Optik ran, was Lichtverhältnisse und Texturen angeht. Dann ist halt nur noch, du hast halt die klotzigen Figuren, ne, und halt so die, sei es das Mesh, das ist halt so ein bisschen altbacken. Aber so von dem ersten Eindruck, wie die Grafik aussieht, das ist dann schon sehr, sehr hübsch, und das könnte ich mir auch bei Mythana dann sehr gut vorstellen.
Gibt es nicht eine Mod, wo man Varant oder so, in Gothic 2 Mod mit Varant?
Ich glaube, Odyssey kann man nach Varant.
Ja. Ja, also es gibt sehr große Mods. Ja, Odyssey ist da, glaube ich, mit das Größte, was es gibt. Ne? Ja.
Aber ich glaube halt, dass es die Engine, diese Zen-Engine heißt die, glaube ich, die würde das einfach auf technischer Basis, glaube ich, gar nicht hergeben, so große Welten darzustellen, ja, glaube ich.
Ja, das Problem ist, dann haben wir das gleiche wie bei Legend of Asun, dann willst du speichern und es dauert einfach gefühlt 5 Minuten, bis du einmal speicherst.
Ja, ja.
Und das könnte man natürlich beheben, wenn du viele Zwischenwelten machst, ne?
Das stimmt, mit Ladescreens,
aber ja, da hast du wahrscheinlich auch immer Nachteile, da musst du alle NPCs doppelt und dreifach haben in der Welt und so, ne? Aber vielleicht ist es trotzdem einfacher als, ne?
Ja, gut, wer weiß, was in den nächsten Jahren noch passiert dazu. Vielleicht gibt es ja in 5 Jahren irgendwie doch eine Gothic 3 Mod in der Engine von Gothic 1 und 2.
Ja, ich meine, ich bin immer wieder erstaunt, also alleine wenn ich an so jetzt Mods wie Dirty Swamp denke, was die nochmal aus dem Kampfsystem gemacht haben, mit Schnellmagie zaubern und sowas alles, also da war ich auch überrascht, was überhaupt mit der Gothic Engine möglich ist, ne? Und wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Ja, aber vielen Dank, Marco, für die Frage, und jo,
ja, kannst weitermachen. Brotherhood 1992 hat geschrieben: Ich habe mir nicht alle Folgen von dem Projekt angehört, daher weiß ich nicht, ob mein Vorschlag schon thematisiert wurde, aber wie wäre es, wenn man mal darüber spricht, was wohl aus den ganzen Charakteren aus Gothic nach dem Ende so passiert? Mochte viele Nebencharaktere, von denen man in Gothic 3 leider gar nichts mehr hört oder sieht. Gute Frage. Ich übergebe an unseren Gast.
Ja, da gibt's natürlich richtig viele, zum Beispiel Wolf. Hört man nie mehr irgendwas davon. Da muss ich gerade als erstes denken. Und der wird wahrscheinlich seinen Job auf Bengas. Ah, nee. Es gibt irgendwie eine Option, dass der mit aufs Schiff kommt, wenn man ihm den Job nicht organisiert. Ja. Gell? Aber behält mal seinen Job auf Bengas Hof. Dann wird ja wahrscheinlich Kurinis irgendwie von Orks überrannt. Und ich habe keine Ahnung. Wird er dann eher so noch standhaft sein und den Hof beschützen, oder denke so, leck mir am Arsch und haut ab, irgendwie sucht sein eigenes Glück, ich weiß nicht. Ich schätze ihn so, ein Tüftler, das ist auf jeden Fall ein Tüftler, der auch so, sieht man daran, dass er die Mindcrawler-Rüstung entwickelt hat, der will den Dingen auf den Grund gehen, also so ein bisschen auch Sachen ausprobieren und so, das heißt, sind ihm Dinge nicht scheißegal, und sowas lässt natürlich schon darauf schließen, dass der dann standhaft bleibt. Naja, auch nicht unbedingt, weil das kann auch darauf schließen lassen, dass er so ausgefuchst sich seinen eigenen Weg sucht und so. Ich weiß nicht, Wolf ist auf jeden Fall so ein Charakter, den ich eigentlich immer ganz cool finde, weil ich die Minecraft-Rüstung auch sehr mag. Drum sein Schicksal finde ich mal interessant, aber es gibt ja so viele, wie er schon geschrieben hat. Es gibt doch auch richtig viel, zum Beispiel der Söldnerschmied Bennett, den hat man ja auch mit aufs Schiff genommen. Und dann, was passiert in Myrtana mit dem? So, lässt er sich dann von den Orks quasi zu einem mega hochkarätigen Schmied, so ein Edelsklave, der für die Orks dann richtig hervorragende Klingen schmiedet? Oder, keine Ahnung, oder schließt er sich im Widerstand an? Was meint er?
Also bei Bennett, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es gibt ja Mods, die implementieren ja tatsächlich Bennett in Gothic 3. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, welche genau. Aber da ist es zum Beispiel so, dass manche Charaktere, die du dort aufs Schiff mitnehmen kannst, die sterben halt quasi auf der Überfahrt, und du findest die Leichen quasi an den Stränden an der Ostküste. Ne? Also das geht mit Bennett, glaube ich. Dann Girion kann man finden. Jorgen, den Kapitän, kann man finden. Ich glaube noch 1-2 andere. Aber das haben sie, glaube ich, relativ simpel zumindest damit gelöst, wenn man die Charaktere mitgenommen hat. Wenn man sie natürlich nicht mitgenommen hat, dann, ja, hast du schon bei Wolf das Beispiel genannt. Ich glaube, die würden nicht relativ lange auf Kurinis überleben können, weil die ziehen sich vielleicht noch, wenn sie Glück haben, in die Stadt zurück, aber die Stadt wird binnen weniger Tage wahrscheinlich auch fallen. Und dann sind die entweder halt auch dort, werden dort fast klar getötet oder, ja.
Hey, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jaqen da eine Enklave bleibt, wo die Orks nicht hinkommen. Also die Menschen checken ja auch nicht so richtig, wie man da hinkommt. Wenn da noch irgendwie im Pyramidental die Ruinen einstürzen, der Zugang zum Portal und so weiter. Stell ich mal vor, Jaqen, da wird eine Enklave bleiben. Das finde ich coolen Gedanken.
Ich meine, das hat ja Gothic 3 dann quasi aber einen schon vorweggenommen, dass das nicht war.
Ja, stimmt.
Toros ist ja da. Aber ich teile den Gedanken. Eigentlich wäre es cool gewesen, weil eigentlich kannten nur die Piraten den Weg, wie man da hinsegelt, weil Skip hat mal gesagt, es gibt nur den Weg durch die Klippen. Ne? Und es gibt nur zwei Personen, die ihn kennen und du bist keiner von ihnen. Ne? Und die Orks werden ihn wahrscheinlich dann auch nicht kennen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es gute Seemänner unter den Orks gibt, aber auch nicht, wenn die keine Karte haben und so überhaupt keine Ortskenntnis da, ne? Und auf der Seite von Corinnes, da waren zwar vereinzelt Orks, da ist auch die Frage, wie sie da hinkamen, ob die da auch ansässig waren oder ob sie da irgendwie hinkamen, ne?
Naja, die waren, glaube ich, ansässig.
Aber da stelle ich mir halt auch schwierig vor, diese Aussage, dass es halt nur einen Weg durch die Klippen gibt. Weil wenn du halt am Piratenstrand stehst und du guckst aufs offene Meer hinaus, dann siehst du ja nirgendwo jetzt einen großen Klippenring, der den Strand jetzt einschließt. Ne? Aber
das muss man sich denken. Einfach.
Ja, das muss man sich denken.
Wenn Greg das sagt, dann stimmt das auch.
Ja, eben. Warum sollte er dich anlügen? Das ist ein Pirat, eine ehrliche Haut.
Natürlich.
Aber mir geht es bei ganz vielen NPCs so, da würde mich eigentlich schon bei allen interessieren, was passiert. Auch generell, selbst nicht mal, wenn die Orks da hinkommen würden, was passiert mit dem, so Taurus übernimmt ja er macht ja dann den Anführer im Banditenlager nachher. Was passiert dann? Wie werden die Banditen dort leben? Werden die sich einfach wie zu einer vernünftigen Ortsgemeinschaft da ausbauen? Oder was passiert mit denen? Wenn sie vielleicht sich doch mit den Wassermagiern irgendwann verstehen und vielleicht da ein vernünftiges Zusammenleben dann auch mit dem Piraten nochmal haben und so weiter. Eigentlich war Raven und Bloodwyn und so waren ja die Übeltäter. Ne? Und wenn diese ganzen, sag ich mal, niederträchtigen Typen aus dem Lager halt weggeschafft sind, da sind ja Franco, Esteban, Bloodwyn, Raven, dann sind ja danach eigentlich normale Menschen, die einfach überleben wollen, ne?
Ja,
viele zumindest, ja.
Also, und da frage ich mich auch, was passiert mit denen? Aber auch mit einfachen Leuten, was passiert mit, was du vorhin meinst, schon mit den Höfen, was passiert mit Orlands Taverne beispielsweise, das Kloster, was machen die Magier, als die Orks kommen, was mit Pyroka und so. Ne? Also, so viele interessante Charaktere. Und da bin ich auch immer enttäuscht, wenn ich zu Gothic 3 rüberschwenke. Bei Gothic 3 interessieren mich viel weniger Leute, außer die Altbekannten, die man halt schon kennt. Das ist so traurig irgendwie. Wir haben keinen Tiefgang mehr.
Ich habe keinen Tiefgang und ich kann mich gar nicht mit denen infizieren. So. Da irgendwie so ein Charakter aus dem vorherigen Teil, so irgendein Fettsack mit Erbsenschädel, das soll jetzt der sein? Nein, der sieht völlig anders aus. So. Denke ich mir so, wollen die mich verarschen? Kann ich gar nicht ernst nehmen.
Ja, das ist halt das Problem und auch generell die Handlung, alleine schon wie die Leute, die Crew, die auf dem Schiff reagiert. Laris, der zum Ring des Wassers gehörte, eigentlich dann noch dort mit wie so ein neben Vatras so einer der Organisatoren war. Auf einmal ist ihm so alles egal, ja, der offene Kampf gegen Piraten ist dein Ding, ich hau mal ab und werd jetzt wieder Dieb. Ist ein bisschen merkwürdig. Er hat ja schon eine ganz andere Charakterentwicklung im Add-on gehabt.
Ja,
ne? Anga haut direkt ab, Lee haut direkt ab, ist irgendwo in Nordmar. Ne? Und er ist so völlig, so am Anfang in Gothic 1 ging es halt darum, wir haben auch schon öfter über Lee geredet, aber dann ging es halt darum, so die Hofschranzen des Königs sind das Problem. Und dann im Gothic 2 will er sich schon am König rechnen und Gothic 3 ist ja völlig wahnsinnig.
Ja, stimmt. Nee, aber das liegt ja einfach daran, dass die Dialoge in Gothic 3 halt so hingerotzt waren. Da war wenige Wochen vorher, musste man schnell alles durchprügeln und da bringt es nichts, wenn man ewig rumrätselt. Hä, warum macht er so was Unlogisches? Also obwohl der Grund einfach quasi außerhalb der Matrix liegt. Weißt du, wenn die Gothic-Welt die Matrix ist, dann so, dann musst du dich gar nicht fragen, warum es innerhalb dieser Matrix ist. Das liegt einfach daran, dass die Götter, die die Matrix programmiert haben, quasi schnell machen mussten. So, und dann, der bringt nichts, wenn man dann mit der Lupe reinzoomt und nur innerhalb der Welt ist. Dann wird mich glücklich.
Ja. Ja, gibt's noch Kurga bei dir noch irgendeinen NPC, der dich noch interessieren würde, was aus dem geworden ist, aus Gothic 2 oder?
Ja, ich überlege auch gerade irgendwie, gibt's wirklich so viele. Aber welchen ich jetzt am interessantesten noch fände, wäre wahrscheinlich jemand aus der Stadt und zwar der Richter. Nee. Ja, was mit Nadja passiert, würde mich auch interessieren. Nee. Der Richter tatsächlich, klar, das ist jetzt kein Krieger oder so, aber der hat ja auch in jedem Teil seinen Auftritt mal gehabt. Der hat am Anfang von Gothic 1, war der im Intro, hat den Held verurteilt, im zweiten Teil kommt er halt vor und hat da ein bisschen mehr Screentime. Man kann auch in der Fraktion halt auch Quests mit dem machen. Mhm. Und ich hätte es irgendwie witzig gefunden, wenn man den auch in Gothic 3 irgendwie nochmal hätte wieder treffen können. So in egal welcher Form, vielleicht als Orksklave oder sowas.
Das wäre cool.
Ja, für eine Nebenquest, das wäre schon witzig. Und welcher Charakter auch noch für mich ganz wichtig gewesen wäre, Tarok, der Orksklave aus der freien Mine. Mhm. Der hat da ja schon ordentlichen Anteil daran. Der hat ja schon ordentlichen Anteil daran, dass der Held dann ja überhaupt in die Orkstadt kommen kann mit dem Ulumulu. Und in Gothic 3 gibt's auch einen Tarok, der die Arena von Faring leitet, in der Burg oben. Und beim ersten Mal, als ich den das erste Mal dort gesehen habe, dachte ich beim ersten Mal spielen, Alter, das ist der Tarok aus der freien Mine. Und ich war dann so enttäuscht, dass es keinerlei Dialoge, keinerlei Anspielungen, nichts gab. Und dann einfach klar war, das ist nicht der. Aber das hätte so ein Potenzial geboten, wenn er dann gesagt hätte, ey Mensch, du, na, damals in der freien Mine und so, weißt du, das wäre so cool gewesen. Und das wären so Kleinigkeiten, mit denen man halt wirklich Tiefe hätte erzeugen können. So, und die hat man halt natürlich halt leider liegen lassen, so.
Und da muss ich sagen, da finde ich es mit Urshak noch trauriger, weil Urshak war in Gothic 2 auch noch da. Und da hast du sogar noch dieses Auseinandergehen, was total im Unfrieden ist, dass du sagst, okay, beim nächsten Mal werden wir Feinde sein und dann sieht man ihn nie wieder.
Ne? Oh, das wäre so geil, wenn es da so ein mega, das epische Battle zwischen den beiden gegeben hätte in Teil 3. So. Stell dir vor, es gibt Endboss in Teil 3 und dann so, okay, besiegt, alles gut. Und dann so, kommt um die Ecke auf einmal Urshak gebogen, so. Du hast die Rechnung ohne mich gemacht. Und das ist dann der eigentliche Endkampf.
Ich hab in meinem Randomizer-Mod Let's Play habe ich noch neulich drüber gesprochen, als ich Urshak besiegt habe, hätte ich gesagt, ich hätte es so geil gefunden, wenn man in Gothic 3 einfach, wenn Urshak überlebt hätte, dass er quasi die Stelle von Grog in Geldern übernommen hätte und er der Oberste der Schamanen gewesen wäre. Ja, und es wäre nicht Grog gewesen, der Geldern regiert, sondern Urshak. Und man hätte sich so auf diese Art und Weise irgendwie wieder getroffen. Und das, also wie gesagt, das sind so kleine Stellschrauben, die man hätte drehen können. Da hätte man viel, viel machen können.
Hätte Fahrradkette.
Hätte Fahrradkette, genau. Brotherhood, Dankeschön hier an dieser Stelle für deine Frage.
Ja, Klimpertod hat geschrieben. Schöner Podcast, wie immer, herzlichen Dank. Und da ich weiß, dass ihr wenig Fragen habt und locker hinterherkommt, Zwinker-Smiley, hier mein Input. Was haltet ihr von Charakteren, von Charakter-Customization in PB-Spielen? Also Frisuren des Helden ändern, wie man es in vielen RPGs heutzutage machen kann. Eher total unnötig oder findet ihr Jax oder den namenlosen Helden mit lockiger Mähne oder einem schnittigen Irokesen mal eine interessante Abwechslung? Komme darauf, da Jorgenson in eurem Wir zocken auf Format die Frisur von einem NPC aus Götterdämmerung positiv hervorhebt.
Ja, wäre echt ganz cool, oder? Also wenn der Held scheiße aussieht, dann ist es natürlich bitter, damit spielen zu müssen. Und dann ist es ganz cool, wenn man selber was designen kann. So, bei Gothic fand ich ihn eigentlich ganz cool und bei Gothic kann ich mir gar nicht vorstellen, den selber zu designen. Aber ich sag mal, wenn es bei einem neuen Spiel, wo der auch keinen festen Namen hat oder so, so wie bei der Elder Scrolls, finde ich echt ganz cool, dass man selber designen kann.
Ich mochte die Lösung bei Kingdom Come Deliverance und bei The Witcher 3, dass man sich halt Frisuren und Bärte halt individualisieren konnte beim passenden NPC. Ja. Und dass man auf diese Art und Weise nicht mit dem Charakterdesign direkt spielt, sondern halt wirklich so mit, wie gesagt, Frisuren und solchen Elementen arbeiten konnte. Das kann schon viel ändern und aber auch irgendwie trotzdem denselben Charme vom Charakter behalten, als wenn man sich jetzt mit der Nase, mit den Augenlidern und mit dem Kiefer, mit der Kieferbreite beschäftigt oder so. Das, ich finde, das ist so ein Spiel wie so ein Gothic, also so ein Gothic-Spiel oder ein Spiel von Piranha Bytes, finde ich kritisch, wenn man das so tief machen würde.
Ich meine, weil du der namenlose Held bist, würde es aber funktionieren. Ne? Es würde noch gehen.
Theoretisch, also,
Und man hat ja sogar bei Gothic 1, gibt es ja sogar bei Vergessen ist nicht vergangen, da gibt es ja einen Charakter, also du kannst ja einen Charakter designen, oder ihr kennt es wahrscheinlich aus dem GMP, ne? Da kann man es ja auch machen, oder? Ja, und hat man ja schon viele Möglichkeiten, weil du hast gewisse Gesichtstexturen, eine ganze Bandbreite, dann hast du verschiedene Kopfformen und alleine damit, ne, und dann noch Hautfarben verschieden, alleine damit kannst du eine Vielfalt an Kreationen halt hervorrufen. Und wenn du dann noch Haare einstellen könntest oder ein Bart, weil ich finde es gerade cool, wenn Gothic noch längere Bärte hätte, weil manche haben halt Vollbart, aber so längere Bärte wären vielleicht noch cool oder längere Haare. Und das haben auch manche Mods eingebaut in Form wie so, da hatte in einer Mod, ich glaube, das war bei irgendeiner Liver Edition Variante, da gab es, dass Harald lange Haare hatte und hatte so, so zauselige lange Haare und ich fand das dann, das sah sehr cool aus, fand ich. Irgendwie hat das voll zu ihm gepasst und das mochte ich. Oder und deswegen, so, ich finde das auch cool und da gebe ich dir recht, also wie es bei Witcher gemacht wurde oder bei Kingdom Come Deliverance, das wäre ein richtiger Weg, dass der Held zumindest einen getrimmten Bart haben kann oder einen langen Bart, ne, oder Haare kürzer mal länger, ne, das ist cool.
Richtig. Vor allem auch immer witzig dann, weißt du, spielst so einen Helden, der so Igelschnitt hat und kein Bart. Du gehst zum Friseur und kommst einfach mit einer prächtigen Mähne und einem tollen Vollbart wieder raus. So.
Aber das wäre gerade, wenn du irgendwie so eine lustige Quest noch machst. Und ich mochte das immer bei Geralt. Ich bin manchmal auch, als ich Geralt gespielt habe, auch rumgelaufen wie der letzte Assi mit dieser Sonnenbrille in den Irokesen und einem langen Bart. Du sahst einfach aus so ein richtiger Weirdo. Aber es hat einfach Spaß gemacht. So.
Ja, das mochte ich bei Witcher 3 auch, da gab es ja wohl dieses, also korrigiert mich, aber ich glaube, es gab da dieses Feature, dass die Haare und der Bart von alleine wachsen, oder?
Mhm. Yeah. Ja, bis ja. zu einem gewissen Grad, ja.
Mega. Ich würde das wirklich übertreiben, wenn es das im Remake gäbe oder so, dann würde ich würde nie zum Friseur gehen oder so.
Ja. Oh Mann. Ich meine, Extrembeispiel wäre dafür ja Red Dead Redemption 2, ne? Oh, ja. Da kannst du dich ja, da hast du ja, das ist ja richtig extrem.
Oh, das fand ich richtig cool, weil ich finde die ganze Kleidung und so, das hat richtig Stil einfach. Das ist einfach ein cooler Style, den man da an den Tag legen kann. Ich liebe die ganzen Hemden, die Hosen und so ja. sind cool geschnitten und die ganze Frisur und Bart, das sieht alles ziemlich cool aus.
Und da kannst du dich ja komplett individuell ausleben. Jeder findet da, glaube ich, irgendwas, was ihm gefällt. Ja. Yeah. Und da ist auch die Frage, wird sowas im Gothic Remake wohl auch funktionieren, dass man sagt, okay, man hat ja einen Held und dem wachsen dann auch Bart und Frisur und du kannst sie dann schneiden bei einem Barbier oder bei einem Friseur halt. Und dann hast du aber noch, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, wenn Rüstungsteile einzeln also auswählbar wären, weil du hättest zum Beispiel sowas wie deine Garderüstung, die wäre dein Hauptbestandteil, aber die Hose, deine Handschuhe, dein Gürtel, Amulette und so würdest du alles nochmal also sehen. Am Held dann. Das wäre ja mit der moderneren Engine auch voll gut möglich. Und da, das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Also ich fände die Idee ganz cool eigentlich.
Ich auch.
Ja, ich auch. Ich mochte auch gerade irgendwie den Gedanken, wenn man so im alten Lager ist, man ist so Butler und man hat eine lange Zottelmähne und es gibt aber einen der Butler, der halt irgendwie vor seiner Zeit in der Kolonie halt einfach Barbier war oder Friseur oder was weiß ich. Und der verdient einfach so ein bisschen Erz nebenher, indem er halt die ganzen anderen Butler irgendwie frisiert. So, da ist so eine Schlange am See so und dann setzen die sich mal alle hin und werden dann mal cool. mit so einer Klinge da irgendwie rasiert. Es gibt ja auch Rasiermesser in der Kolonie. Ja, also sowas gibt's ja, das könnte man ja machen. So stelle ich mir witzig vor, dieses Bild.
Aber die Butler mega, die alten, die armen Schlucker so, haben kaum genug zu essen, aber geben ihren letzten Groschen für Styling aus.
Stimmt, ist eigentlich schwach.
Gutes Aussehen kommt nicht von irgendwo.
Da es in Gothic noch kein Instagram gibt, glaube ich nicht, dass es passieren wird.
Aber vielleicht gibt es ja wirklich einen Butler, der da super talentiert ist, was es angeht, und der darf vielleicht so Privilegien genießen, dass er den Gardisten oder den Schatten oder sowas die Rare machen darf.
Da hast du jemanden, der hat sonst nur die Schafe geschoren. Der macht dann den Barbier. Das wäre doch cool. Der kommt da mit so einer groben Schere und sagt, ja, das machen wir mal ab hier.
Ja. Oh Mann, ich stelle mir gerade vor, wie du ein Schaf mit einer Rasierklinge scheren musst.
Oh je, das wäre etwas für Matt. Wechseln wir lieber das Thema.
Okay, ja, wechseln wir das Thema. Die Lehre des Wambo hat geschrieben: Ich höre euren Podcast eigentlich ausschließlich auf Spotify, möchte jedoch mal wieder hier vorbeikommen, um mein Like und meinen Senf dazulassen. Den schlimmsten aller Bösewichte habt ihr allerdings vergessen: Gerbrand. Immerhin scheint er wohl nicht ganz unschuldig daran zu sein, dass Diego in der Barriere gelandet ist. Also Merlin, für dich, wir haben in der letzten oder vorletzten Folge irgendwie über die Top 10 Bösewichte in Gothic gesprochen.
Geil.
Auch davon abgesehen ist er ein ziemlicher Arsch. Aus Gothic 3 würde ich ganz klar noch den Druiden Thorn in die Liste mit aufnehmen. Oh ja, er hat den Hof bei Trelis verwüstet und dabei auch haufenweise Unschuldige getötet.
Wen wir auch vergessen haben, fällt mir gerade auch ein, ist eigentlich, wir haben gar nicht über Cor Kalom geredet.
Ja, das wurde auch in den Kommentaren oft geschrieben, habe ich gesehen.
War der über den nicht? Ach krass.
Wir haben ihn einfach irgendwie ausgeblendet, weil wir so viele, weil es gibt halt, wir haben auch über, sag ich mal, kleinere Fische geredet, wie Silvio oder so, ne? Ja, ja. Und da, dann redest du darüber und dann fällt ihm nachher, nein, okay, es gibt ja noch den, es gibt den, es gibt den.
Cor Kalom, auf jeden Fall eine Top 3 für mich.
Ja, wir haben Leute wie Bloodwin, Raven drin gehabt. Ich hatte auch Bazir genannt aus Gothic 3, der das Schicksal von Benzala so ein bisschen einen Abgrund runtergekehrt
hat. Ist aber auch krass.
Aber gibt's tatsächlich viele. Und ne, klar, der Input aus den Kommentaren, der ist da immer noch mal hilfreich, um da noch mal zurückzukommen. Jetzt die Lehre des Wambo noch mal hier weiter. Und wenn ich schon mal hier bin, hätte ich auch noch eine Frage für den nächsten Podcast. Ist es in Gothic 1 eigentlich möglich, die freie Mine und den Teil mit dem Ulumulu komplett zu skippen, indem man die komplette Orkstadt ausrottet, direkt in den Tempel geht? Kann man das Spiel dann irgendwie abschließen oder scheitert es schier daran, dass man das sechste Kapitel nicht erreichen kann? Gute Frage.
Ja, daran glaube ich, wird scheitern, weil du nicht ins Kapitel ins sechste Kapitel kommst, wenn du das Olomolo nicht hast. Also daran wird es einfach scheitern. Weil dann, ich könnte mir vorstellen, dass sogar Monster sind im Schläfertempel. Ich habe es nie ausprobiert. Aber ja. Es könnte aber auch sein, man kommt ins fünfte Kapitel, wenn man das Olomolo kriegt, ne?
Boah, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher.
Ins fünfte. Und wenn du rauskommst, glaube ich, kommt das sechste. Ich glaube, das war so. Aber ich, das ist schon wieder so, man hat so oft gespielt und jetzt ist man sich bei sowas wieder nicht sicher. Das ist krass.
Vielleicht kann man auch ein Kapitel skippen dadurch dann.
Genau, das war ja mein Gedanke gerade. Dass man sagt, stimmt. Okay, man skippt Kapitel 5 und geht dann ins 6., wenn man wieder aus dem Schäfertempel rauskommt. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Also ich glaube doch, aber an sich, die Speedrunner machen es doch.
Stimmt.
Doch, das geht. Ja. Die Speedrunner, die können sich ja innerhalb von 5 Minuten in den Schläfertempel glitschen und spielen es dann so durch. Doch, das geht. Das muss gehen. Ja.
Ja, aber da ist ja aber die Frage, kann man denn mit einem Telekinese-Zauber die Ork-Statue, also die Schläferstatue da oben runterzaubern und dann den Tempel öffnen?
Ja, das geht ja auf jeden Fall. Aber die, das geht ja immer. Nur die Sache ist, ich glaube, die verwandeln sich in ein Tier, laufen dann da rein und dann glitschen sich da seitlich irgendwo hoch an diesem Gitter vorbei. Yeah. Also meine ich so, das schon mal gesehen zu haben. Und wenn die es dann quasi mit ohne Glitsche spielen, dann holen sie sich ja das Olomolo. Aber es müsste auch ohne gehen, ja. Es gibt bestimmt Leute, die das schon ausprobiert haben und das in die Kommentare schreiben.
Oh. Ja gut, ich bin dann noch nie auf den Gedanken gekommen, das auszuprobieren, weil wenn ich natürlich Gothic spiele, versuche ich so viel von der Atmosphäre wie möglich einzusaugen und das Spiel irgendwie nicht irgendwie zu cutten.
Ich muss sagen, ich habe das aber schon oft gemacht, dass ich das Olomolo zwar geholt habe, aber dann hatte ich die Orks halt trotzdem direkt fertig gemacht. Ne?
Ja, stimmt.
Also von daher, ja, eigentlich grausam. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass der Held voll der Psychopath ist und alle umbringt.
Ja. Der Held macht nur, was der Spieler macht. Wenn, dann ist der Spieler der Psychopath.
Ist richtig, ne? Aber ich meine, du weißt das ja selber noch, bei deinem Gothic 1 Let's Play ist auch am Ende noch alle fertig gemacht. Ja, ne? Da denkst du so, wenn hier einer aus der Barriere entkommt, dann bin ich das, kapiert?
Das Zocken dient dazu, dass man Teile von sich auslebt, die man im echten Leben nicht ausleben würde.
Ja, okay, aber wenn also da bin ich ja froh, dass wir das nicht ausleben.
Ja, natürlich.
Ja. Okay, Alexander Lammert hat geschrieben, naja, ich bin noch gespannt, wie Elex 2 wird und wie viel besser wird mit dem Jetpack. Es ist im ersten Elex manchmal etwas schwerer, das abzuschätzen und als Iron Man schön. Ob es klappt, als Mod dürfte die bessere Gothic 3 Version schwierig. Ich lese es so vor, wie sie steht. Ne? Werden ja aber als Gorn war doch in Arcania. Ich verstehe den kompletten Satz, tut mir leid. Ich verstehe den Satz nicht.
Ich lache nicht über den Kommentarschreiber, keine Sorge, ich lache dir nicht aus, aber ich finde es einfach witzig, wie du. Ich finde deine Verwirrung gerade witzig, aber ich bin genauso verwirrt.
Weil hier ist halt kein Punkt.
Ja, ich kenne solche Kommentare, so Mann, ich kenne die.
Ja, und
Kannst du es zusammenfassen?
Ja, ich habe es gerade überflogen. Also, wie wäre ein Gothic 2 Remake mit angepassten Kapiteln, wo auch sich das etwas verbessert, nochmal ein bisschen mit The Witcher-Charme, nochmal spannender den Handlungsbogen macht? Das ist die Frage.
Sag mal einfach mal, wäre cool.
Ja,
danke für deine Frage, wäre richtig cool. Coole Idee.
Hat sich so voll die Mühe gegeben, die Frage zu schreiben, hat vielleicht Probleme damit gehabt und du so, ja, ist
ja,
cool.
Ja, nee, ich habe jetzt also auch ein bisschen so, ich will es gar nicht verarschen, das war ein bisschen frech, die Antwort, tut mir leid, gegenüber den
Kommentaren. Alles gut, aber, das ist ja mit Humor gemeint, hat das jemand um 3 Uhr nachts noch geschrieben und...
Coole Elemente reinbringen, warum nicht?
Ja, das schließe ich mich aber an. Also ich meine, alles, was das Spiel irgendwie wirklich positiv und sinnvoll verbessert oder ergänzen kann oder Fehler beheben kann, Logiklücken beheben kann, wäre ich immer dafür. Also ich meine, die alte Version läuft uns ja nicht weg. Ne? Nee. Solange es Modder da draußen gibt, die diese alten Spiele auf neuen Betriebssystemen zum Laufen bringen, gerne her damit. Also klar.
Ja, ich schließe mich an.
Genau. Ich habe jetzt, hier geht's weiter mit Brotherhood 1992. Der hat wirklich einen riesigen Fragenkatalog dargelassen. Ich arbeite uns da Stück für Stück mal durch.
Ja.
Er hat wieder geschrieben hier, falls die Frage noch nie beantwortet, findet ihr es nicht irgendwie schade, dass in Gothic 3 dass die ganzen Freunde auseinandergehen? Ich denke mir halt, die Gruppe kennt sich schon seit einer Ewigkeit, hat krassen Shit zusammen erlebt und am Ende verteilen sie sich auf im ganzen Land. Ich persönlich würde ja eher mit meinen Freunden zusammenbleiben. Gleiche Frage zum Held. Ich finde es teilweise, wenn man das wirklich ernst nimmt, irgendwie ziemlich traurig und asozial, dass er sich am Ende einfach mit Xardas aus dem Staub macht. Wobei man natürlich argumentieren kann, dass der Held ist quasi ein Adrenalin-Junkie. Er hat in dieser Welt alles erlebt und braucht immer neue Abenteuer, wobei er mir vor allem im Gothic 1 nicht so vorkommt. Also den ersten Teil der Frage, den haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass das ja irgendwie total unlogisch ist, dass sich alle im Land verteilen so, aber gerade die letzte Frage, wie findet ihr, würdet ihr es persönlich einschätzen, dass der Held sich mit Xardas einfach aus dem Staub macht, ohne seinen Freunden vielleicht einen Abschied dazulassen? Vielleicht daraus genommen.
Ich finde den Gedanken irgendwie auch schön. Menschen entwickeln sich halt irgendwann auch auseinander, man ändert sich und so weiter und klar, es ist jetzt ein bisschen gemein gegenüber den Freunden, okay, aber das ist ja, das ist jetzt eine Bewertung, die gebe ich dafür ab, aber die Bewertung ist für mich kein Grund, das nicht zu tun, weil ich finde es trotzdem einfach einen schönen Gedanken, so traurig schön einfach.
Also ich verstehe das, aber ich hätte mir für Gothic 3 gerade gewünscht, dass sie auch nicht auseinandergehen, sondern dass man Ardea zu so einem Main Hub ausbaut, wo man immer wieder hinkommt und da hat jeder seinen Aufgabenbereich und von dort aus geht man halt seine Mission an. Es hätte mir gefallen, wenn man immer wieder einen Ort hätte, wo man zurückkehrt, weil das hat man in Gothic 3 so gut wie gar nicht, dass man irgendwie zu Orten mal zurückkehren muss, wo man schon mal war, weil dann geht man da mal durch, hat das erledigt, dann die Stadt, aber wenn man dann so nach und nach so vielleicht mit den anderen Städten dann handelt und kommen, weiß nicht, Karawanen hin und her und Diego macht da so deinen Lagerwart und Gorn trainiert die Leute, ne, und jeder macht irgendwas, Laris beschafft Waren, ne, macht Raubzüge, irgendwie sowas, also das hätte mir gefallen, ne, wenn man irgendwie so ein Hub hätte. Und das hätte man schön mit der Story einbinden können. Jeder NPC hätte dann mal wieder neue Quests gehabt. Jeder der Freunde hätte mal neue Quests gehabt. Für einen immer mal wieder. Dann wäre vielleicht auch was Zufälliges passiert. Mal ein Ork-Angriff und so. Dann muss es verteidigen. Ne? Dann hätte man vielleicht die Verteidigungsanlagen da mehr ausgebaut. Noch ein Turm oder so. Ne? Der wäre nach und nach fertig geworden. Irgendwie sowas. Finde ich
cool. Und die Frage?
Kannst du die nochmal wiederholen?
Die Frage, die ich jetzt zusammengefasst habe, war, wie findet ihr es, dass der Held quasi sich mit Xardas zusammen aus dem Staub macht? Achso,
das genau. Ja, das, es ist ja so, wenn er macht ja das, was getan werden muss, das sagt er immer. Und wenn es für ihn dann richtig ist, dass die Götter jetzt wechseln, dann hat er keine Zeit nochmal zu überlegen. Weil zum Beispiel bei Gothic 1 am Anfang ist es ja auch so, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich habe schon genug geblutet, ich werde jetzt nicht aufhören, jetzt brauche ich das Schwert und dann gehe ich in Schläfertippe und mache es. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, ist vielleicht zu spät. Genauso denkt er es vielleicht auch in dem Moment, ne? Weil er wahrscheinlich denkt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird Belia zu stark oder Innos zu stark und ich gehe halt den Mittelweg und werde die alle los.
Ja, okay. Ja, ich bin da auch bei euch. Also ich bin da auch bei Merlin, wenn er sagt, es ist so eine traurig schöne Sache irgendwie, dass man es für ein höheres Ziel macht. Ich glaube nicht, dass der Held jetzt so ein Typ ist, der seine Freunde da irgendwie vergisst. Weil dafür lässt er in Gothic 2 zu sehr seine Sympathien für die Jungs irgendwie durchscheinen. Aber ne, wie, was du gesagt hast, Jörgensson, er muss einfach ein höheres Ziel, sich für ein höheres Ziel einsetzen und ist da bereit, auch da Opfer zu bringen. Und das würde ihn aber wahrscheinlich auch nicht kalt lassen. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt einfach so hinnehmen würde. Er würde da wahrscheinlich schon, wenn er jetzt weiß, er tritt jetzt in eine unbekannte Welt ein und er weiß, er kommt vielleicht niemals zurück. So, er trifft die vielleicht niemals wieder. Aber er würde es trotzdem machen, aber es wird wahrscheinlich nicht spurlos an ihm vorbeigehen.
Das erklärt auch, also die Welt hat ihn auch sehr verändert. Man sieht ja, das war den Götterdämmer aus dem Boden. Da ist er aber immer der letzte Patriot. Der Patriot mit Thanas geworden.
Ja, Mann. Ey, das, also, gut. Reden brauchen wir jetzt nicht über die reden, ja. Legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Bin ich dran, ja.
Ja.
Okay, warte mal, wo war ich? Redville, Gude, ihr ehrenwerten Doktoranden, beim Anhorchen der Folge mit Jace, als es um das exzessive Rumkrauten ging, ist mir folgende Frage gekommen. Wie sieht so ein Sumpfkrautstängel aus? Die Items im Spiel sind ja einfach nur texturlose, türkise Stängel und der aus Gothic 3 hat ja gar nichts mit einer Zigarette zu tun. Eine reale Sumpfkraut, Zigarette besteht ja in der Regel aus dem Kraut selber, einem Papier zum Rollen, eventuell normalen Tabak zum Strecken und eventuell noch sogar einem Filter. Wo nehmen die abgeschiedenen Novizen diese Zutaten her? Den Tabak können sie sich ja über das alte Lager vom König erhandeln, aber ich kenne aus ganz Gothic keine einzige Papiermanufaktur und Filter schon gar nicht. Ihr könnt ja mal eure Denkmühlen anschmeißen und gucken, was ihr rausbekommt.
Also Papier gibt es ja in Gothic auch, sieht man an Briefen und so weiter. Aber abgesehen davon sieht man an Zigarren, wie sie auf Kuba gedreht werden und so weiter, dass Tabakblätter an für sich auch als Hülle dienen können. Eine Zigarre hat ja ursprünglich auch Tabak außenrum gewickelt. Und ich denke, dass sie einfach so ein Krautblätter oder irgendwelche anderen großen Blätter nehmen.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und gerade, aber also das mit dem Tabak aus dem alten Lager, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Also wegen dem Handel. Die handeln ja mit der Außenwelt, die kriegen vielleicht Tabak und von dort aus wieder dann wieder.
Ach so, okay. Hin und her, also ich habe jetzt gerade überlegt, gibt es in der Spielwelt halt wirklich dieses Item Tabak? Aber nee. Nicht, dass ich wüsste, aber die können ja, ich glaube, die verarbeiten das Sumpfkraut ja auch auf unterschiedliche Weise. Also vielleicht stellen die ja auch selber ihren Tabak einfach mit trockenen Krautpflanzen irgendwie her. Die lassen das trocknen oder, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie man jetzt Tabak herstellt, ja, keine Ahnung. Aber wie du schon sagst oder wie Merlin schon sagte, einfach, dass man die komplette Sumpfkrautpflanze irgendwie verwertet. Mhm. Man hat, ja, die haben ja dort mehr als genug im Sumpf. Die können ja daraus alles machen und wegen Filter, keine Ahnung. Also
ja, ich glaube, Filter lassen einfach weg und die nehmen halt Papier. So, ne? Und Papier gibt es, weil es gibt Bücher, es gibt Briefe, wie Merlin schon gesagt hat. Ne? Und ich glaube nicht, dass das eine Mangelware jetzt unbedingt ist.
Ne? Aber wirklich eine gute Logiklücke auch nochmal. Ne? Wo kommt das Papier im Reich her?
Na, ja, Papier konnte man im Mittelalter schöpfen und ich denke, dass diese auch irgendwie schöpfen können.
Ja, schon.
Oder es wird immer, jedes Mal gibt es halt auch noch eine Kiste Papier.
Ja.
Mit bei der Erzlieferung. Einmal im Monat senden wir unsere Papierlieferung. Weil ich meine, der Andrang muss ja groß sein. Alle wollen Sumpfkraut. Also wenn da grobes Papier draufsteht, ich glaube, das ist die letzte Sorge vom König. Dass er sagt, ja gut,
ja, das stimmt.
Papier, weil ich meine, die Magier brauchen auch Papier zum Schreiben und so, ne?
Ja, aber ich glaube, wenn die Erzlieferung dafür größer ausfällt, eine Kiste, dann schiebt man halt auch mal eine Kiste Papier nochmal mit runter. Ja,
no.
Ja, Brotherhood hat hier nochmal geschrieben, noch eine Frage, warum führen die Orks eigentlich nur Krieg gegen Menschen in Midland, beziehungsweise auch dem Norden? In Gothic 1 und Gothic 2 kommt das so rüber, als hassen sich Orks und Menschen einfach. In Gothic 3 haben die Orks, jedenfalls meiner Meinung nach, ein gutes Verhältnis zu den Assassinen. In Gothic 3 hat man eben eher das Gefühl, es geht nur um eine Art Religionskrieg. Zudem scheinen die Orks ja auch ordentlich Schiss vor den Assassinen zu haben. Um auf den Punkt zu kommen, denkt ihr, wenn die Orks Midland vollständig kontrollieren, dann führen sie weiter Krieg mit Varant? Oder wird es dann mehr oder weniger Frieden geben und man lebt vor sich hin?
Ich glaube, es ist hier auch schon wieder einfach so, dadurch, dass es keine richtige Continuity gibt zwischen den ersten zwei Teilen und dem dritten Teil. Die Orks sind halt völlig anders in Teil 3. Dann hat man irgendeine Ausrede kreiert von wegen, das sind die Festland-Orks. Die sind ganz anders als die Insel-Orks. Das ist natürlich ein Haar noch beigezogen. Aber ja klar, wie er schon sagte, Religionskrieg, so die glauben beide an Belia, also sind sie verbündet. Aber ich glaube, wenn jetzt die innersgläubigen Völker vernichtet worden wären, dann würden sich Assassinen und Orks auch auf kurz oder lang immer mal wieder in die Haare kriegen. Das sieht man ja im echten Leben auch, wenn irgendwelche, die sich für irgendeinen Zweck verbünden, dann den gemeinsamen Feind besiegt haben, dann kriegen sie sich gegenseitig in die Haare.
Ja, bin ich bei dir.
Die Geschichte hat uns da ja schon einiges gelehrt. Ja. Und zu der Aussage hier, die Orks, zudem scheinen die Orks auch ordentlich Schiss vor den Assassinen zu haben. Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so gefühlt.
Der Einzige, was mir da einfällt, ist Vak, der sagt halt, was meinst du, was hier los ist, wenn du das Gold nicht, wenn die Assassine Gold nicht bekommen?
Ne? Ja, genau. Aber du kannst jetzt nicht auf Aussage eines einzelnen Orks ein ganzes Volk damit gleichsetzen. Ich glaube aber, dass die Orks halt schon wissen, dass ein Krieg gegen Varant halt in ihrem eigenen Land schlecht für die Orks wären, weil die Varanter, die kennen ihr Land ja besser. Und gerade in der heißen Wüste sind die Orks vielleicht auch gar nicht dafür geschaffen, dort einen anstrengenden Krieg zu führen. Also deshalb, den Orks ist das wahrscheinlich einfach viel zu anstrengend, für ein paar Steinruinen da hunderte ihrer Leute da aufs Spiel zu setzen, nur um Menschen auszulöschen. Ich glaube, die Orks geben sich dann lieber mit der Kälte oder eher mit dem milden Klima irgendwie da zufrieden. Das sind Gebiete, die sie kennen, wo sie kämpfen können. Aber ich glaube, unter dem heißen auf dem heißen Sonnensand da irgendwie Blut zu lassen, ich glaube, da stehen die jetzt nicht so drauf. Glaube ich jetzt nicht. Oh. Ja. Okay. Danke, Brotherhood.
Sektenspinne hat geschrieben. Hallo, ihr beiden. Höre den Podcast schon seit einigen Monaten und habe dadurch und die Gothic-Songs von Jorgensen und Green's Pictures wieder, richtig Lust auf Gothic. Ein riesiges Kompliment an euch. Nur meine Frage. Leider bin ich vor einigen Jahren auf eine PS4 umgestiegen und auf meinem Laptop habe ich nur Gothic 1 halbwegs flüssig zum Laufen gebracht. Für Gothic 2 reicht die Grafikkarte nicht aus. Was für eine Hardware sollte man heutzutage haben, um Gothic 2 mit schönen Mods und dem Grafikrenderer spielen zu können? Und was sollte man dafür mindestens ausgeben? Beste Grüße und macht weiter so. Also das ist jetzt eine Frage, ich glaube, da bist du bei uns jetzt, was Hardware-Fragen eigentlich nicht ganz so richtig. Also Gothic ist ein altes Spiel, aber du kannst das dir, wenn du es auf 2K oder 4K spielst mit Mods, da kannst du da auch eine moderne Kiste zum Ruckeln bringen, ne? Kommt drauf an, mit was du spielst, ne?
Oh ja.
Was du möchtest, weil du könntest dir jetzt die besten Grafikmods, beste Texturpakete auf Gothic 2 draufklatschen und dann bringst du auch eine moderne Kiste zum Rauchen. So blöd es auch klingt, da hast du da teilweise auch. Aber wenn du, sag ich mal, jetzt einfach in Full HD spielen willst, mit dem Renderer nur, dann reicht da dir ein Mittelklasse-Rechner auf jeden Fall. Da brauchst du jetzt nichts Außergewöhnliches. Gothic ist alt, der Renderer gibt es auch schon seit zig Jahren. Und ja, das Problem ist gerade, ich kann dir da kein. Es gibt viele so Hardware-Kanäle auf YouTube, wo du mal gerade dir Preis-Leistungsrechner, die haben viele Angebote immer, da musst du gucken, wie viel willst du ausgeben und was ist dafür drin. Und viele von denen, zum Beispiel Hardware-Deals, kann ich jetzt einfach mal Werbung machen, der hat auch so eine Seite, da stellen sie halt die Rechner zusammen und dann musst du dann nicht selber zusammenbauen und die nimm halt eine kleine Aufgebühr fürs Zusammenbauen, aber du hast eigentlich so immer Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut. Und da musst du einfach gucken, wie viel du ausgeben willst, ne? Weil gerade jetzt aktuell sind Rechner schweineteuer. Selbst alte Grafikkarten und so sind sowas in die Höhe geschossen. Also ich aktuell sich einen Rechner kaufen, ist katastrophal.
Oh ja.
Deswegen. Aber du brauchst auf jeden Fall keine High-End-Maschine, um Gothic 2 zu spielen, ne? Ja.
Ja, also ich habe auch absolut keine Ahnung von Hardware. Also ich, den PC, den ich jetzt habe, den habe ich mir auch mit Hilfe zusammengestellt und die Grafikkarte, die ich habe, habe ich freundlicherweise geschenkt bekommen sogar. Also da habe ich riesiges Glück gehabt, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja unter 1.500 Euro für eine Mittelklasse-Grafikkarte gar nicht mehr ausgibt teilweise. Da habe ich riesiges Glück gehabt und aber von Hardware habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß noch, ich hatte neulich mit meinem Gothic 3 Let's Play ein bisschen Probleme gehabt mit Ruckeln und da habe ich dann Merlin kontaktiert und der hat mir sofort und freundlicherweise direkt geholfen. Also danke auch nochmal an dieser Stelle hier.
Gerne.
Und aber sonst, ich habe von Hardware absolut keine Ahnung. Also wirklich, bin ich raus.
Merlin, hast du da noch eine Ergänzung?
Nee, kann ich leider auch nichts zu sagen.
Ja. Ja, ich meine, da musst du einfach gucken, was für ein Budget du hast, was du für einen Rechner dir holen willst und da sind wir vielleicht jetzt nicht die Hardware-Experten, die jetzt genau sagen können, kauf jetzt das und dann bist du glücklich. Das
frag mal im Forum.
Ja, frag im Forum, frag in, wie gesagt, es gibt viele gute Hardware-Kanäle auf YouTube, die da wirklich aufklärende Videos machen zu den ganzen Themen und auch dann Empfehlungen rausgeben können. Das können die besser als wir.
So. Ja.
Du bist dran.
Okay, ja. Hier nochmal, ne, Brotherhood, der schreibt, was meint ihr, wer ist stärker, ein Echsenmensch oder ein Ork? Es gibt ja verschiedene Orks, okay, aber ich würde mal sagen, ein normaler Ork-Krieger wäre ein fairer Gegner. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht.
Also ich glaube, wenn man jetzt einfach Gothic nimmt, sind Echsenmenschen stärker als Ork-Krieger, aber sie sind also schwächer wieder als Ork-Eliten.
Ja. Ja, im Spiel. Die machen, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, oder?
Kann das sein? Also ich meine, ich glaube, sie halten halt viel weniger aus. Das ist es. Sie haben viel weniger Rüstung als Ork-Krieger zum Beispiel auch, aber sie machen mehr Schaden als Ork-Krieger. Und als Ork-Eliten sind sie, glaube ich, mit dem Schaden ungefähr gleich auf, aber halten halt auch viel weniger aus. Ne? Und Ja, also das ist schwer zu sagen. So laut Gothic sind sie dann ja ein bisschen schwächer.
Ja, eigentlich schon. So im Prinzip, wie leicht sie oder schwer sie zu besiegen sind im Spiel, beantworte ja ich schon die Frage. Weil ja, so ist es nun mal von denen, die sich die Welt erdacht haben.
Gemacht. Wenn man jetzt das wieder mit Risen vergleicht, da gibt es dann ja auch unterschiedliche Echsenkrieger, auch die schwer gepanzert sind so. Aber das kann man jetzt auch nicht gut vergleichen zu Gothic. Da muss man einfach mal, wenn man jetzt generell Fanfiction nimmt, dann weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, Orks sind stärker. Ich glaube, Orks sind einfach, eine Echse ist zwar auch sehr, also Echsen sind ja schon, bestehen ja, haben hier sehr starke Muskulatur. Ne?
Ja.
Aber
ich glaube, ja,
keine Ahnung.
Ich glaube, wenn es die in echt gäbe, wären Echsen die krasseren. Mit krasser meine ich nicht nur stärker, aber generell eine Echse ist ja pfeilschnell, wendig.
Ja, wenn man sich so einen Varan anguckt.
Schuppenpanzer über dem Körper, so, wer schon mal versucht hat, eine Eidechse sich zu fangen, weiß, wie schnell die. Also, und ein Ork ist ja quasi ein Säugetier und so. Und der ist auf jeden Fall so, den schlitzt du an und dann, boah, zack, das ist eine Haut, da kannst du durchschlitzen. Klar, der hat auch ein Fell und so, aber so ein Schuppenpanzer ist, glaube ich, stabiler. Und wie gesagt, so eine Echse, die kann sich, glaube ich, geschickter rauswenden und rumflitzen und dann so, wisst ihr, ich sehe schon so, kenne so Eidechsen, wenn die so ihre Zunge immer so ganz schnell raus durch die Luft flitzen. Ja, so stelle ich mir so einen Echsenmensch vor, der so über einen Felsen so geduckt drüber schleicht, so mit so Schlangengeräuschen, ne?
Und so das sagt ja auch Gorn.
Ich glaube, so eine Echse ist einfach gewiefter und geschickter und ich glaube, alles in allem wäre eine Echse gefährlicher.
Eine Armee von diesen Echsenkriegern wäre schon wahrscheinlich schwer zu schlagen. Ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, ne, also das hat ja auch Gorn so ein bisschen erklärt, so dass die halt nachts über die Felsen so klettern.
Sagt, wie geil. Snapper, hat er gesagt. Ja,
stimmt, mega geil. Ja, wahrscheinlich habe ich das unterbewusst noch im Hirn gehabt und deswegen habe ich das Bild wieder rausgehauen.
Boah, ich stelle mir gerade so einen Drachensnapper-Mensch vor. Das wäre übel.
Boah, wow, scheiße, Mann. Eine Mischung aus Mensch und Drachensnapper, ey. Der wäre gar nicht klein zu kriegen.
Nee, das wäre übel.
Ich stelle mir gerade vor, ihr kennt das ja wahrscheinlich aus der griechischen und Mythologie, so dass es einfach so Kreaturen gibt, die aus zwei Lebewesen bestehen, so, ne, ob es jetzt ein Minotaurus ist oder so ein Centaur oder so. Könnte man sich das auch für die Gothic-Welt so vorstellen? Das ist quasi eine Kreatur, ein Mensch, der hat einen menschlichen Oberkörper, aber so Beine wie zum Beispiel ein Snapper oder so.
Oh Mann, ich habe mir gerade nämlich einen Scavenger mit dem Bein vom Scavenger einen Mensch umvorgestellt und das passt einfach überhaupt nicht zusammen.
Das ist mega witzig, Alter, aber der Typ.
Das war richtig lustig.
Der Typ war die Lachnummer im Gothic-Universum schlechthin, Mann. Aber Gothic war halt noch nie so wirklich krass High-Fantasy, wo Elfen und so, und ich finde so Zentauren und so, das ist schon zu sehr so fantastische Welt, so gothige Menschen sind einfach Menschen in Gothic. Und wenn es dann so einen gäbe, dann wäre der den, dann würden die anderen lauter dumme Sprüche über den abgeben und so weiter.
Ja. Na, wo wollen wir denn hin?
Zu dem. Hey, Pferdefresse, wenn so ein Zentaur kommt.
Ja,
so in Mythologie schon, so edles Wesen, halb Mensch, halb Pferd. So, aber ich glaube, in Gothic hatten sie nicht so viel Respekt.
Aber das würde, das da kann man, glaube ich, ganz gute Parallelen zu The Witcher erkennen. Ich meine, da gibt es ja auch so Elfen und Zwerge, die auch von den Menschen da unterdrückt werden. Und diese Art von Rassismus wird ja auch angeprangert.
Stimmt.
Und
also wenn es in Gothic das The Witcher zeigt, wie es wäre, wenn es das in Gothic gäbe.
Ich glaube auch.
Ja, das stimmt. Ich finde auch sehr gut, also wie Witcher das also generell so Rassismus und solche Themen thematisiert hat, aber ohne es wirklich halt mit irgendwelchen kulturellen Gruppen zu machen, die man in der Welt normal vertreten hat, sondern einfach mit Fantasy-Wesen. Das geht ja genauso, ne? Und das ist halt sehr gut dargestellt, finde ich. Also ich finde, das hat Witcher richtig gut gemacht, weil die tun da die Elfen und Hobbits und so richtig leid in dem Spiel. Das kriegen sie richtig gut hin. Und da sieht man mal, wie scheiße die Menschen sind, gerade in den großen Städten da.
Ja, aber dann gibt's wiederum Elfen, die genau sind, die dann Menschen abschlachten.
Ja, genau, das gibt's, aber das ist ja auch zum Beispiel, das kann man ja, das ist ja auch wie im echten Leben, das kann man auch wieder, ne, so darauf beziehen, ne? Und ich finde, das zeigt halt sehr gut, wie Menschen sind, ne, und wie sich gegenseitig sie ausgrenzen, weil sie eine meint, ich wäre mehr wert oder du bist weniger wert oder was auch immer, ne, das ist halt traurig, aber es ist sehr realistisch dargestellt.
Ja, schon, aber, also, es haben auch manche Tiere, haben das auch, manche. Ameisen, Versklaven andere Ameisen.
Das finde ich echt krass, ne? dass Tiere das halt auch so auch übernehmen. Ist voll grausam, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, es heißt immer so, der Mensch, die einzige Spezies, die sich selbst bekriegt. So stimmt es nicht direkt. Mhm. Aber es ist halt so, der Mensch hat das Potenzial, sich in beide Richtungen zu entwickeln. Und das ist halt Teil davon, was es heißt, Mensch zu sein.
Ich finde es auch, ich musste gerade irgendwie daran denken, wie, was wäre denn gewesen, wenn man mit den Schraten sowas in Gothic 3 gemacht hätte? Die Schrate wären einfach, das sind ja humanoide Wesen, die sehen ja im Grunde wie Menschen aus mit schuppiger Haut, so. Oder wie menschliche Goblins quasi. Warum haben die denn nicht eine eigene Stimme bekommen? So, ich meine, in Risen 2 hat man es ja dann mit den Gnomen gemacht und in Risen 3, dass die dann ihre eigene Kultur mehr bekommen haben und mehr Screentime und mehr Charakter und mehr Tiefe. Ich hätte es mir witzig vorgefunden, wenn die Orks einfach die Schrate auch so unterdrückt hätten wie die Menschen, so. Oder die Menschen hätten die Schrate unterdrückt.
Ich glaube eher, die Schrate und die Orks hätten sich verbündet, weil das eher so Kreaturen eher sind. Aber ich glaube, warum
die Schrate. Müssen aber Goblins auch reden.
Ja, das wäre mega geil, weil Goblins sind ja auch so. Ich kann mir auch vorstellen, dass Goblins unter sich auch irgendwie unterhalten, so, dass die so auch so ein eigener kleiner Stamm sind, die so irgendwie sich halt unterhalten. Aber ich glaube, warum die Schrate nicht nur eine Stimme bekommen haben in Gothic 3, das wissen wir alle. Da haben wir schon ein bisschen
angepasst, Leute. Ein Schrat ist ja, je nachdem, wie du es auslegst, ne? Bei Gothic waren es jetzt solche komischen Typen halt, ne? Aber bei The Witcher ist ein Schrat ja so ein Baumgeist, so was ganz anderes.
Ja, im echten Leben Beispiel ist ein Waldschrat so ein runzliger Mann, der in der Hütte im Wald wohnt. Also ja, das stimmt schon. Ich könnte mir so schraten, so könnte ich mir am ersten vorstellen, dass die so Gollum-mäßig sowas vor sich hin murmeln, so mit finsterem Blick, so was will der hier und so weiter. Und dann langsam so mit sich selber, so in murmelnder Art und Weise mit sich selber reden und so langsam auf dich zugelaufen kommen. So. Und du sagst so, hey, yo, was soll das? Und so, aber der hört dir gar nicht zu, der murmelt so mit sich selber und
aber das erinnert mich auch so ein bisschen an die Ogre von Risen 1, weil die reden ja auch, aber sie sind ja trotzdem feindlich. Die sind
mega geil, aber eigentlich auch gutmütig, sieht man da an denen, mit denen man. Die sind ein bisschen dumm, aber das sorgt halt dafür, die bekommen eingebläut, Mensch böse, klopf ich um. Und dann gehen sie, aber so, das ist der Grund, warum sie es machen, ist nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie halt so konditioniert sind. Aber die Ogre, die dann nett sind, die sind ja wiederum richtig nett dafür, ja.
Ja, genau. Aber ich finde das auch irgendwie total sympathisch, weil wenn dieser Ogre dann da ist und der sagt einfach so, komm zu mir. Ja, so, weißt du, er sieht dich und sagt das ist so cool. Ne?
Das ist ja, so, okay. Aber das, so dumm sind sie gar nicht. Die haben auch Humor, sieht man ja daran.
Ja, genau.
Stimmt schon, ja.
Ey, Mann, ich habe jetzt voll Bock, Risen 1 zu spielen, scheiße.
Ja. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ich habe es neulich wieder durchgespielt. Kann ich immer nur empfehlen.
Ja, ich glaube, das wird auch nochmal passieren, nächstes Jahr spätestens. Ich weiß gar nicht, welche Frage hatten wir jetzt zuletzt?
Du hattest
bei mir war das, ja.
Aber
ja,
was genau, die Ursprungsfrage war, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Die Ursprungsfrage, die habe ich jetzt leider rausgelöscht, aber die war, glaube ich, Ex-Menschen und Orks. Das war die Ursprungsfrage. Genau.
Ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde schon. Ich habe voll die Zeit vergessen. Wollt ihr noch weitermachen oder machen Feierabend, müsst ihr sagen? Ich hätte noch ein bisschen Zeit.
Ich habe auch nur ein bisschen Zeit.
Ja, ich auch. So bis. Ich hätte noch ein halbes Stündchen sogar. Ja,
passt.
Ja, also dann machen wir noch vielleicht so bis, also wir sind jetzt bei 1 Stunde 12 Minuten, machen wir vielleicht 1,5 Stunden.
Ja, das ist okay.
Okay, warte mal, ich muss halt gucken, wo ich war.
Ich habe nur noch eine Frage gleich, dann so, habe ich nichts mehr.
Oh, ja, dann mache ich erst noch und dann, ja. Ja. Aber ich habe auch noch 2 Stück hier, oder 3. So, Devil's Bear hat geschrieben, hallo Kurgason. Zuerst vielen Dank für euren Podcast, perfekte Unterhaltung. Eine Frage, könnt ihr beide mal erzählen, was bei eurem gemeinsamen Projekt Wir Zocken noch bisher das Fieseste war, was euer Gegenpart zu eurem Nachteil bisher angestellt hat? Also, wir könnten eigentlich nur erzählen, bis zu dem Punkt, was jetzt schon veröffentlicht ist, weil das andere wäre schon Spoiler, ne?
Ja, richtig.
Ja.
Also, Merlin, für dich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber Jorgenson und ich, wir führen gerade so eine Art 7x1 Safe Game nur mit zu zweit durch gerade, mit Gothic 3 Götterdämmerung. Und ich glaube, das Fieseste war natürlich ganz klar die Folge, wo Jorgenson angefangen hat, das ganze Inventar in Geldern in so einer kleinen Truhe zu verstecken und mich dann ohne irgendwas da in der Pampa hat stehen lassen. war natürlich fies, klar, aber das gehört natürlich auch dazu, so. Und klar, in dem Moment hat es mich schon kurz geärgert, aber ich musste dann schon relativ schnell drüber lachen, so. wir nehmen uns da ja jetzt nichts böse oder so. Aber das war schon, das tat kurz weh, muss ich sagen.
Aber ich muss sagen, da fand ich es eigentlich so von dem, du hast ja dann glücklicherweise, da war Adanos auf deiner Seite und du hast sehr schnell die Sachen gefunden. Ich habe es ja auch nicht wirklich gut versteckt, muss man dazu sagen, ne? Aber das war auch irgendwie so ein Sinn dahinter, so man will ja nicht zu gemein sein, nur in dem Moment ist es so, okay, ich habe jetzt nichts und da ist ein Rudel Wölfe. Ich dachte, ich habe erst noch drüber nachgedacht, sich von einem Rudel Wölfe direkt angreifen zu lassen, aber das wäre, glaube ich, zu extrem gewesen, ne? Aber ich fand die Folge, wo du in dem Arena-Kampf gestartet bist direkt und direkt umgehauen wurdest, da hatte ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil du dich sehr mit der Arena in der Folge gequält hast.
Alles gut. Das fand ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Also das habe ich jetzt auch dir gar nicht so übel genommen, weil es war halt eine Challenge so und ja. Ich war ja dann umso stolzer drauf, dass ich es dann irgendwie geschafft habe. Zumindest den Einkampf. Und bei dem anderen, da habe ich mir dann so gedacht, okay, nee, du stellst ihn da jetzt nicht rein. Ja, lässt ihn die Chance, sich vorher noch kurz auszurüsten oder anders auszurüsten oder so. Und
wir ohne jetzt zu spoilern, es passieren noch hier oder da mal ein paar gemeine Sachen. Vielleicht kommen in Zukunft auch noch mehr gemeine Sachen. Wir sind ja noch dabei zu spielen, ne? Ja. Lasst euch mal überraschen. Aber auch hier an der Stelle nochmal, das ist alles Spaß. Wir sind das beide sehr sportlich. Ich weiß noch, du hast ja meine Reaktion gesehen. Dann hast du meine Sachen gefunden. Ich habe mich erst gewundert, weil ich ja wirklich dachte so, Mist, hat Götterdämmerung das jetzt versaut oder hat Kurge einfach die Sachen? Ich war echt am Überlegen so, sind die Sachen jetzt weg? Hat Götterdämmerung da irgendwie einen Bug mit der Truhe oder was, ne? Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Schwert und gehe direkt los. Und habe ja auch in jeder Folge, wo ich auch nichts hatte, habe ich irgendwas gemacht, weil man teilweise merkt man auch, man braucht ja gar keine Ausrüstung. Man kann ja auch mit Leuten reden, Eskorten-Quest und sowas kann man ja trotzdem machen, ne?
Ja, ich muss zugeben, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen bei manchen Situationen. So einerseits dachte ich mir so, komm, du nimmst jetzt diesen Laufweg auf dich, holst dein Zeug, versuchst weiterzumachen, aber auf der anderen Seite, da würde halt super viel Zeit dafür verschwendet und du machst halt selber keinen Progress. Ich muss mal kurz Shoutout hier an einige Leute auf dem Discord machen, die so eine Aussagen, die so eine Statistik mitführen. Ja, wer hat wie viele Kills gemacht, wer hat wie viele Erfahrungspunkte gesammelt und in außer zwei oder drei Bereichen bin ich nur im Roten, weil du alles irgendwie besser gemacht hast bisher. Du hast mehr Kills, mehr Erfahrung, was weiß ich, mehr Quests abgeschlossen und so weiter. Und da muss ich zugeben, das ist ein bisschen bei mir auf der Strecke geblieben, muss ich zugeben. Aber ich meine, das gehört ja auch irgendwo zwar dazu, ja, aber so, da will ich in Zukunft zumindest versuchen, da ein bisschen aufzuholen.
Ja, aber zum Beispiel, ich habe mir da gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Also natürlich machen Leute Killcounter und sowas, aber mir ist sowas immer egal. Ich habe wirklich Spaß mit dem Projekt und das ist bei mir der Vordergrund gerade. Und
ja,
ich sehe, dass du auch Spaß hast und es ist auch lustig, dann deine Reaktion auf etwas zu sehen. Gerade wenn sowas ist wie, ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken zu irgendwas und du interpretierst aber da irgendwas rein. Und das ist sehr lustig, da zu sehen. und umgekehrt wahrscheinlich genauso, ne?
Aber das rührt bei mir wahrscheinlich noch aus dem Projekt 7 Mann ein Safe Game, was wir damals mit Merlin hatten, wo man ja einfach, da war es ja noch viel krasser, da hast du ja 6 Spielstände vorher durchgezogen und du bist dann der 7. quasi und du hast keine Ahnung, was in den 7 Folgen zuvor passiert ist, was ja viel längerer Zeitraum ist. Also ich weiß noch teilweise damals das Miental im Kapitel 2, ich habe davon gar nichts gesehen, weil die anderen Jungs das alle gespielt haben. So. Das war total abgefahren, aber da kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen, Merlin, wie hast du das damals empfunden?
Ja, also ich weiß noch genau, wie ich einmal irgendwie vor solchen Wagen abgesetzt wurde und dann erstmal ewig gebraucht habe, um vor denen zu entfliehen. Und natürlich ist es schon ziemlich witzig, wenn man einfach jemanden eine Bredouille reiten kann. Man muss halt einfach schauen, dass man es nicht total übertreibt, damit dadurch nicht das ganze Projekt abgewürgt wird. Aber generell sehr reizvoller Gedanke und halt auch eine Sache, wo man trotz allem, trotz dieser ganzen jemanden in eine schlechte Situation reinzusetzen, trotzdem die Gemeinschaft nicht vergessen darf und immer auch dran denken muss, so, was nutzt trotzdem dem Projekt, dass es am Leben bleibt?
Ja, aber ich denke, gerade bei so 7 Mann ist es viel wichtiger, nochmal, da nicht zu übertreiben. Aber bei so, ich meine, mit Kurge habe ich jetzt ständig Kontakt und wir kennen uns jetzt so über den Podcast, ne, zusammen. Also da weiß man, alles, was man da macht, ist irgendwo, ne? In so einem abgeklärten Rahmen. Und ich glaube, selbst wenn ich so eine richtig fiese Stelle jetzt hätte, wo Kurga mich dann noch hinsetzt oder was, dann sehe ich das auch mit Humor. Ne? Klar ärgert man sich vielleicht in dem Moment ein bisschen, wenn man öfter mal stirbt oder so, aber ja.
Ja, und ich sag mal so, bei einem Spiel wie Götterdämmerung habe ich auch ganz oft in den Kommentaren gelesen, dass die Leute sich das halt sogar wünschen, weil sonst ist das Spiel einfach furchtbar langweilig und nicht zu ertragen.
Also. Die Dialoge sind katastrophal. Also da denkt man sich, ich habe ja ganz oft einfach so, ich habe ja gerade in der ersten oder zweiten Folge schon gesagt, bei manchen Dialogen habe ich das Gefühl, irgendwas stirbt in mir. Und das meine ich auch genauso, weil du hörst diesem NPC zu und es ergibt einfach gar keinen Sinn. Und der Held kommentiert das noch irgendwie und du denkst dir einfach so, das hat einfach überhaupt nichts mehr mit dem Gothic-Helden zu tun. Und hör halt einfach dein Maul.
Spielt ihr das mit Patches oder ungepatcht?
Ja, mit Patches, oh, okay. Also mit dem aktuellen, was ist das, Community-Patch und Content-Mod, okay. Glaube ich. Ja,
ja. Damit wir es halt zumindest durchspielen können, weil sonst kann man es ja nicht mal durchspielen.
Ja, vielleicht irgendwann noch mal. Ja. Die ungepatchte Version, ja. Hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe eine Frage noch, von Brotherhood auch nochmal. Ich würde gerne wissen, ob es so gewollt ist, dass die Klassen in Gothic 1 und 2 gegen Ende so unterschiedlich stark werden. Also ist es bewusst so gemacht, dass die Magier am Ende einfach richtig OP sind oder ging da was beim Balancing schief? Und welche Klasse wäre wohl im echten Leben die stärkste? Spontan denke ich natürlich an den Kreis 6 Magier. Aber andererseits ist die Drachenjägerrüstung ja dazu da, um Drachen abwehren zu können. Daher sollte zum Beispiel ein Feuerball keinen Schaden anrichten können. Und während Rüstungen jeden Schaden mindestens verringern, so ist die Robe eines Magiers ja eigentlich nur ein Stofffetzen. Die hält weder einen Feuerball eines Paladins auf, noch ein Bolzen, den Bolzen eines Söldners.
Ja, da hast du natürlich jetzt ganz viel Interpretationsspielraum.
Ja. Also vielleicht erstmal die Frage, was unserer Meinung nach beim Balancing damals schief lief, wenn was schief lief.
Ja, wir haben das ja neulich schon mal angeschnitten und ich finde, der Magier ist halt in den ersten Kapiteln bis zu Kapitel 5 brauchst du halt viel länger, weil du ja im Nahkampf und so nicht einfach kämpfen kannst. Du hast halt schwächere Zauber und du bist halt einfach schwach bis zu einem gewissen Punkt. Und am Ende bist du halt sehr stark und kannst gegen viele Gegner gleichzeitig kämpfen. Das können ja die anderen Klassen nicht so gut. Aber dafür waren sie vorher immer schon so auf so einem guten Mittelmaß unterwegs, ne? Und ich denke, gerade einfach Stärke, Nahkampf, Stärke mit dem Einhänder ist halt komplett OP, weil du schnell angreifen kannst und schnell DPS hast, ne? Und damit kommst du, wenn du das Gothic-Kampfsystem beherrschst, vorausgesetzt, sehr gut klar schon am Anfang, ne? Und der Magier, da kannst du halt, am Anfang hast du halt, ich glaube, das Beste, was du hast in Kapitel 2, ist dann Goblin-Skelett beschwören.
Oh ja.
Für mich. Aber das ist halt gut, aber das ist halt Mana-Kost und so. Ja, Merlin?
Kennt ihr das so im Gespräch so, man sagt was und dann so tut man so, als hätte man gar nichts gesagt, weil man einfach noch gar nicht am Zug war.
Ja, weil du bist jetzt am Zug.
Genau, okay. Ja, also für mich ist es eigentlich nicht wirklich was schiefgelaufen beim Balancing. Es kann schon sein, dass es vielleicht ein bisschen was schiefgelaufen ist, aber für mich ist es genau richtig so, dass am Anfang die anderen stärker sind, weil das ist ja auch klar, wenn ich stärker draufhauen kann, kann ich krasser draufhauen als einer, der das nicht kann. Aber ein Magier, das ist ja eine mentale Stärke und mentale Stärke wächst über die Zeit und die Übermacht des Magiers am Ende des Spiels kompensiert einfach seine Schwäche am Anfang. So, das ist dann wiederum der Ausgleich. Und für mich ist es überhaupt kein Balancing-Fehler, sondern ich finde es gerade perfekt, wenn ich einen Feuerring zünd, dann will ich auch, dass der alles dahin rafft in meiner Umgebung. Ich will nicht, dass der dann irgendwie nur 10% Schaden macht oder so. Das hat mich in Risen 1 total genervt, da zünde ich einen Inferno-Zauber und der ist nicht mal ansatzweise so krass, wie er aussieht. Alles ist in Flammen, aber kein Juckt. Und genauso Verwandlung Aschebestie. Längst nicht so krass, wie man denkt. Nur, ja, man muss aufpassen, dass es da nicht zu übermächtig ist. Nein, muss man nicht. Ich finde es geil, wenn es übermächtig ist. Es darf auch mal was Übermächtiges geben. Dann ist es einfach so, habe ich kein Problem mit. Und das ist ja auch das Geile am Zocken, dass man da mal ein bisschen auch so übertrieben rasieren kann, wenn man soweit ist.
Ja, bin ich auch total dabei. Also ich stelle mir gerade so ein Diagramm irgendwie vor, wo alle drei Gilden irgendwie auf der linken Seite stehen und auf der unteren Leiste steht halt quasi der Schaden oder die Stärke und dann sieht man so eine Formkurve. Und bei Söldnern und Paladin oder Stadtwachen ist die Kurve halt relativ ähnlich, die bewegt sich so langsam hoch, aber der Magier ist halt ganz lange eher unten dran. Und dann kommt aber so eine Schnittstelle und dann geht's halt steif hoch für den Magier. Gerade wenn man dann so bestimmte Zauber halt hat, wie zum Beispiel Feuersturm oder Eiswelle oder sowas, ab Kapitel 4 oder 5, dann bin ich da auch bei Merlin, wenn man dann sagen kann, okay, ich bin jetzt einfach so weit, auch mich einfach mal in 20 Orks reinzustellen und die einfach wegzubürsten, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Also, das ist halt, deshalb spiele ich zum Beispiel nie gerne Krieger oder so, weil ich weiß am Anfang, okay, ich bin halt gut dabei, so, aber wenn du dann, es ist für mich super anstrengend, dann im Late Game gegen 10 Orks gleichzeitig kämpfen zu müssen, so. Weil ich halt auch nicht so gut bin mit dem Kampfsystem, wie du jetzt vielleicht, aber so, ja, dann viel mehr kassiere und viel mehr Tränke verbrauche zum Beispiel. Das ist dann halt irgendwie ein bisschen schlauchend.
Ja, und da hat aber Gothic was Schönes erschaffen. Jeder kann auf seine Art spielen und
richtig, ne?
Und genau, alles hat Vor- und Nachteile, ne? Wenn du direkt stark sein willst, ne, als Krieger, dann gehst du auch nach Jaken da früh, quälst du ja ein bisschen durch, aber da kommst du da richtig gestärkt raus und kannst im Kapitel 2 als Krieger schon das ganze Minental platt machen und dann bist du im Kapitel 3 schon OP eigentlich. Und da haust du Suchende mit ein paar Schlägen weg. Das kann der Magier nicht, wenn er in Kapitel 2 direkt ins Minental geht und dann wiederkommt. Ne? sind Suchende halt heftig. Ne? Ich muss immer an die Suchenden denken von Classic, die mit ihrem Feuerfall. Das ist wie so eine Witzfigur eigentlich. So, dann sagt Xalas so ein mächtiges magische Wesen, dann machen sie so einen Feuerfall. Und du denkst dir so, ja, wow, so, ne? Das ist so wie wenn Geralt so die Lichter auspustet, so, weißt du?
Ja, Geralt mit kann seinem Igni da kommt.
Ja, mit dem Igni kann er so Feuer anmachen, so. Ja. Das denke ich mir dann so bei diesem Feuerfall, wenn ich das sehe von den Suchenden.
Ist es mit dem Inferno-Zauber und Risen 1, nur der sieht krass aus, aber es passiert nichts.
Ja, Risen 1 ist, das hat ja auch ein paar coole Ideen und so, aber leider das Magiesystem ist ja total zurückgeschraubt worden. Ne? Aber sowas wie magisches Geschoss und so finde ich halt cool. So
den Eiszauber von Risen finde ich den geilsten in den Piranha World Spielen, weil die Viecher wirklich so einfrieren in der Position, wo sie sind, sogar wenn sie springen, wenn sie im Sprung
angekommen. Ja, das ist echt cool.
Das finde ich mega geil. Aber natürlich so cooles keine Feature. Verwandlung in Tiere. So in Gothic 2 gibt es da mannigfaltige Variationen von Spruchrollen. So. Alter, also so viel verschiedene Zauber und so. Und das hatte Risen natürlich nicht mehr. Das war das Geile in Gothic.
Ja.
Ja, bei Risen hatte man ja diese zwei Systeme, also einmal diese Kristallmagie und einmal die Runenmagie. Man hat da versucht, glaube ich, so diese Kampfelemente so ein bisschen zu separieren für sich und so Nutzzauber wie zum Beispiel Schlösser öffnen oder Witz oder sowas, das hat man dann versucht ja eher in diese Runenmagie-Sparte zu nutzen, und um das vielleicht ein bisschen herauszuheben. Aber ja, wie du schon sagtest, es hat sich jetzt nicht so füllig angefühlt wie eben in Gothic 2, ne? Oder Gothic 1.
Was ich mir da cool, da haben wir auch schon mal drüber geredet, was ich da cool gefunden hätte, wäre, wenn zum Beispiel der erste Feuerzauber beispielsweise wäre ein Feuerfall gewesen, der zweite dann Feuer oder der dritte Feuerball, dann irgendwann Feuersturm und dann irgendwann hast du auch noch die Möglichkeit, das aufzuladen und kommt vielleicht ein Feuerregen oder so ein Meteor oder so, sodass da auch visuell noch Änderungen kommen, egal ob du Feuerball Stufe 10 hast oder Stufe 1, der sieht immer gleich aus. Und es wäre schon cool, auch wenn der Eiszauber oder der Feuerzauber nachher noch fetter wird, einfach, ne? Das wäre so eine Sache, die da könnte zum Beispiel Elex 2 dann wieder mit glänzen und sowas, finde ich.
Richtig. Also, dass du so einen Zauber hast, der einfach mit der Zeit immer stärker wird und dann auch immer größer. Korrigiert mich, aber war das nicht in Witcher 3 auch so?
Ja, doch, die haben gerade, wenn du die die haben visuell da nochmal Veränderungen auf jeden Fall gehabt. Genau. Und du konntest auch andere Wirkungen teilweise haben. Da hattest du Art nach vorne, diesen Stoß, oder auch um dich herum und sowas. Ne? Das ist cool, ja.
Das finde ich auch ziemlich cool. Ja.
Ja, das war's mit meinen Fragen.
Okay, ich hab noch zwei Stück. Ne? So, ja. Vielleicht können wir auch heute noch durchmachen, dann haben wir einmal auf null.
Ja.
Chaotic Neutral hat gefragt. Mir ist eine Frage für den Podcast eingefallen. Wenn es Mod-Support für Edex gegeben hätte, was für Mods fallen euch ein, die ihr gerne gehabt hättet? Und wart ihr sehr enttäuscht, als ihr gehört habt, dass es keinen Mod-Support bei Edex gibt? Und wäre es euch für Edex 2 wichtig?
Also wichtig ist mir nicht. Wenn es kommt, cool, aber wichtig ist mir nicht, aber was ich cool gefunden hätte, wenn quasi man dann wirklich mal so, das wäre die Chance gewesen, Gothic nachzubauen in einem Spiel, was gameplaymäßig noch recht ähnliche Mechanics hat und trotzdem halt modernere Grafik-Engine. Hätte ich cool gefunden, wenn man Gothic oder irgendwas anderes mittelalterliches mal so nachgebaut hätte, wo dann wirklich nur in so einem Setting ist. Und zum Beispiel, es gibt ja auch so, in Skyrim baut jemand Gothic nach, ist auch schön gut, aber es ist halt trotzdem Skyrim, man, von dem, wie sie es anfühlt beim Spielen. Ja.
Stimmt, du hattest auch mal einen Livestream gehabt, wo du diese Skyrim Gothic Mod mal gespielt hast, ich erinnere mich.
Ja.
Also ich persönlich, ich traue dieser Nicht-Modbarkeit jetzt nicht hinterher, weil ich ja auch selber gar kein Modder bin und mich da auch überhaupt nicht mit auskenne. Bin da jetzt auch dementsprechend auch nicht traurig gewesen. Wo ich sehr viel mehr Trauer verspüre, ist die Tatsache, dass man Risen 1 nicht so gut modden kann. Mhm. Also es gibt keine guten Standalone-Mods von Risen 1. Es gibt einmal, ich kenne nur diese Mod Neuland, heißt die, glaube ich. Mhm. Und das ist nur so eine ganz, ganz kleine Mod, so. Aber ich hätte es so geil gefunden, wenn man einfach mit Risen 1 noch mehr hätte machen können, noch mehr Standalones bauen können, weil Risen 1 hat einfach das beste Kampfsystem, was Piranha Bytes hier gebastelt hat. Und da hätte man so viel geilen Scheiß noch machen können. Das finde ich so schade, dass es da wohl an, wie es aussieht, so schwierig ist, da was zu machen.
Was
da traue ich tatsächlich mehr hinterher.
Die entwickeln doch seit Jahren, wird doch so ein Add-on quasi für Risen 1, so ein Add-on-Mod entwickelt, was wie die Nacht des Raben sein soll und so.
Das ist, glaube ich, eingestellt mittlerweile schon.
Okay.
Das ist, glaube ich, zuletzt, da, das war auch.
Ja, vor Jahren zuletzt gelesen.
Ja, das war, glaube ich, auch von den Machern, die Odyssey machen. Bei Gothic 2. Das war, und ich glaube, das ist eingestellt mittlerweile. Mhm, aber falls da noch Neuigkeiten, ich glaube, das ist das Letzte, was ich gehört habe. Was ich finde es halt schade, dass ab Gothic 3 halt keine Mod-Unterstützung mehr da war, weil hätten wir das Modkit mitgeliefert, dann hätten wir die Community noch viel aktiver. Weil ein Grund, warum Gothic 1 und 2 immer noch leben, ist genau das. Dass es Mod-Kits gibt, und würde Elex ein Mod-Kit haben und auch Risen 1, was du gerade meintest, dann wäre das auch viel aktiver und da hätten wir viel mehr Mods und mit den Jahren hätten sie auch mehr Leute da eingearbeitet. Aber warum soll sich jemand in etwas Kompliziertes einarbeiten, wo das Modding richtig aufwendig ist und man richtig halt da alles von neu lernen muss, als wenn man einfach so ein Tool hat, mit dem man umgehen kann. Das ist ja viel aufwendiger und das ist halt sehr schade, weil wir hätten, glaube ich, bei Gothic, stell dir mal vor, wir hätten da kein Modkit gehabt. Wir hätten Dinge wie diese ganzen Mods, die wir heute spielen, gar nicht gehabt, nie.
Das sieht man auch bei The Elder Scrolls. So Skyrim, Oblivion kommen immer noch. Alter, da kommen Mods raus, die sind tausendmal krasser als das Originalspiel. Das Skyrim sieht aus wie die Realität mittlerweile und so weiter. Also da wirklich, und millionenfach wird's gefeiert, was da an Mods rauskommt. Daran sieht man es sehr gut.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es sehr schade und deshalb hoffe ich, dass sie den Schritt auch gehen und sagen, Elex 2 hat wieder ein Mod-Kit. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie das heute ist mit Urheberrechtsverletzungen und sowas. Das ist ja immer so ein Thema, ne? Und wie weit es da geht. Weil was ich immer so schade finde, auch bei vielen Gothic-Moddern, die können da keinen Cent mit verdienen. Und die sind da Stunden und Jahre am Arbeiten, ne?
Ja.
Und verdienen damit keinen Cent. Und das ist so schade.
Aber das ist ja deren eigene Entscheidung.
Natürlich, aber aber es ist halt, sie haben gar keine Möglichkeit, weil sie wollen ja Gothic dann
zum
Beispiel machen.
Ja, cool, nee, ich würde den locker gönnen, klar. Ich würde den schon gönnen, dass sie das verdienen. So war es nicht gemeint, aber dass die.
Klar, ich weiß, was du meinst.
Die stecken halt mega, aber es ist eine freiwillige Entscheidung, da so viel Zeit und so weiter zu stecken. Aber klar, jeder Modder hat es verdient, dass man dem in PayPal was zusteckt oder so.
Ich meine, wir alle brauchen Geld und jemand, der noch zusätzlich, sag ich mal, so wie so ein Fansupport hat oder so, der macht es dann vielleicht noch lieber, wenn er sagt, okay, ich kann nebenbei noch damit was verdienen, wenn ich sogar mein Hobby hier noch.
Ist ja klar, merkt man ja, merkt ja auch als YouTuber.
Und sowas das Gleiche.
Ja, eben. Ja, als YouTuber freue ich mich auch, wenn ich was damit verdiene. Und das ist klar. Also da darf ruhig jeder gut den Modder und PayPal-Link haben. Warum nicht?
Ja. Ja gut, dann hätte ich noch von Nelox zum Thema Sagitta. Sagitta sagt, dass sie selten danach gefragt wird, jemandem die Kräuterkunst beizubringen. Wer hat sie wohl schon mal danach gefragt?
Boah, gute Frage.
Vielleicht sogar niemand.
Aber sie hat ja gesagt, selten.
Ja,
selten,
aber das sagt man.
So, jemand muss ja mal gefragt.
So sagt auch, das sagt man vielleicht auch einfach so, obwohl die ehrliche Antwort eigentlich wäre nie. So, wenn jemand sagt, hey, hast du Bock das? Und man sagt so, ja, weiß noch nicht. Eigentlich denkt man, leckt mir am Arsch. Nein. Aber, egal. Ich zerstöre gerade das ganze Potenzial der Frage. Erklär
also
mal deine Vermutung.
Ich kann mir vorstellen, dass Thekla
sie
da hin und wieder mal gefragt hat, weil man muss ja auch dieses Kräuterpaket von Sagitta zu Thekla bringen für zum Kochen. Vielleicht, ich weiß nicht, Rosi, die Frau vom Seekorb, die ist ja auch direkt daneben, so, vielleicht hat die sich da auch schon mal bei ihr informiert, so über Kräuter, zum, und wenn es nur zum Kochen ist, ja, aber es ist ja schon Kräuterkunde, so, ja. Man, also ich weiß nicht, ob man da jetzt noch definieren kann zwischen Kräuterkunde Medizin und Kräuterkunde Nahrung, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon so, dass es die ein oder andere, zumindest eine oder andere Dame gibt, die sich da mit schon befassen will.
Ja, also wären auch meine Antworten gewesen. Ich hätte jetzt noch wahlweise Garn genannt, weil er ja auch über Sagitta redet und er ist Jäger und vielleicht, wenn er mal da verletzt ist und dann hat sie mir erzählt, ja, welche Kräuter er essen kann, wenn er direkt
verletzt ist oder so. Ja. Ich glaube, wer sie gefragt hat, auch ist Salandrill. Weil es ist häufig so, dass man, der ist ja so der Alchemist der Reichen und Wohlhabenden. Und es gibt ganz oft das Konzept, das habe ich im Internet schon ganz oft beobachtet, dass irgendein mega der zurückgezogene Genie und so irgendwas entwickelt, aber irgendein kluger Geschäftsmann so checkt es und lernt es dann, adaptiert es und bereitet es dann quasi für die Masse auf. Und ich bin überzeugt davon, dass Salandrill so ein paar Kniffe sich von Sagitta abgeschaut hat und so und das dann quasi klug vermarktet.
Könnte ja sein, dass er sich da so eine so zwei Persönlichkeiten hat. Wenn er zu ihr geht, ist halt total der nette Typ. Ne? Nee, und dann, wenn er wieder in die Stadt geht, ist er so der Typ, der auch noch diese Minenanteile verkauft und immer das schnelle Geld machen
will. Ja, aber vielleicht ist er so, das ist ja so, jeder Mensch hat ja mehrere Seiten hier auch. Und ja, das muss ja gar nicht so ein komplett anderer sein, wenn er zu dir geht, sondern einfach, ja. Vielleicht weiß sie auch, was abgeht, aber hat einfach kein Interesse daran, an der Welt teilzuhaben, wo er das macht. Sie denkt,
hat sie auch nicht.
Ja, wenn es den Leuten hilft, auch, nicht. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, Salandrill wäre sogar meine intensivste Vermutung.
Ja. Salandrill ist so voll der miese Kapitalist einfach, so der aus allem Profit rausschlägt.
Ja, so meine ich es auch nicht. So. So, aber egal, zu tiefgehend.
Ja. Und am Ende kommt noch Orlan und will noch sein Bier verfeinern, denn Orlans Bier schmeckt. Ja, das war's mit den Fragen. Ich bin jetzt auch durch. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 35. Hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Danke, Merlin, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Immer gerne wieder. Meld dich einfach, wenn du mal wieder ein bisschen ins Gothic-Universum eintauchen willst und mit jemandem quatschen willst, dann kannst du dich jederzeit melden. Und ich bin dann für heute raus. Ich würde sagen, der Kurgat noch ein Wort und das Schlusswort kriegt dann der gute Merlin.
Genau. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, geht eurer Wege, spielt Gothic, habt Spaß und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.